richtig Masse.
Herzlich willkommen zur Football Quark Donnerstags Folge. Richtig früh. Gefühlt richtig, richtig früh. Das ist unfassbar früh. Also so kann ich es nur ausdrücken.
Zumindest für eine Podcast-Aufnahme. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unfassbar früh ist, aber ja, für unseren normalen Podcast, Livecast, whatever Rhythmus ist es schon früh, weil sonst starten wir ja mal erst um 10.
Also ja, aber ist, genau, einfach vor allem zur Erklärung, nicht 10 Uhr vormittags, sondern nachts.
Nachts, genau. Und das hier ist halt so in den Arbeitsalltag reingesneakt. Ne? Und ja, man hat nicht dieses, ich sag mal, abends ist immer ein bisschen lässiger, weil, okay, du kommst später ins Bett, wenn es nicht läuft, ne? Oder ja, wenn irgendwas passieren sollte oder was auch immer, aber dich ruft keiner an. Ja, also dich wird ja kein Kunde anrufen, ja, so, da passiert nichts. Ja, das ist dann maximal kriegt man ein bisschen weniger Schlaf. Aber vormittags hast du eventuell so ein bisschen dieses, oh, was wenn jetzt ein Kunde anruft, was wenn jetzt, was wenn dies, und das macht Spaß. Ist so ein bisschen, weißt du, eine andere Art von Anspannung, aber dafür ist man zumindest, also wach.
Wach, genau.
Der erste Kaffee hat geholfen.
Ja. Ey, warum nicht? Und wir können einfach mal gucken, wie es ankommt. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Mir gegenüber sitzt gerade Tobias Dannenberg. Mein Name ist Torben Dill. Das ist Football Quark. Wir sind jetzt gerade auch heute live bei Twitch und YouTube und nehmen das Ganze natürlich für euch auch als Podcast auf. Wir haben versprochen, dass bis 12 Uhr eine Folge kommt. Oder bis 13 Uhr haben wir es, glaube ich, versprochen. Und wir müssen das irgendwie hinkriegen.
Ja. Aller technischen Probleme zum Trotz, weil ich habe eben schon wieder nicht gehört, was du gesagt hast. Aber wir gehen das jetzt an, falls ja, du das angesprochen haben solltest.
Ey, genau das habe ich gesagt. Also du kannst auf jeden Fall Lippen lesen.
Ja, das kann ich definitiv nicht, aber das ist hier schon die Connection, wenn man so oft zusammen irgendwie was aufnimmt, hat man irgendwie so ein Gespür dafür, was der andere eventuell gerade gesagt haben könnte.
Lass uns anfangen mit den News.
Ja, auf jeden Fall.
Vikings, Brian O'Neill, 5 Jahre... 92,5 Millionen. Was sagst du zu dem Deal?
Naja, ehemaliger Second-Round-Pick, so war jetzt im Finale im Jahr seines Rookie-Deals, musste man eine Entscheidung treffen, und ich denke, wenn man investiert, dann investiert man immer gut in die Offensive Line. Ne, gerade wenn du auch eine Offense hast mit einem, ich sag mal, zumindest soliden Quarterback, guten Waffen und einem sehr guten Running Back, dann ist die O-Line, die sowieso schon immer so das Herzstück einer Offense ist, nochmal besonders wichtig. Von daher kann ich jetzt erstmal nichts gegen sagen. Ja, also,
ob das ja, jetzt. Also, wie viel, man muss halt immer sagen, man spricht ja immer vom Overpayen oder nicht. Aber kann man einen O-Liner overpayen, der für die Sicherheit deines Quarterbacks irgendwie zuständig ist? Und das halt vernünftig auch macht, muss man ja auch ganz klar sagen, weil schlecht ist er ja nicht. Also, von daher. Gehe ich halt einfach mal davon aus, also für mich ist der Deal in Ordnung, es ist 92,5 Millionen, klingt halt immer nach unglaublich viel Geld, aber ich würde sagen, Deal ist okay, lass uns weitermachen. Ich habe ja hier noch New Orleans Saints, die überlegen, Latavius Murray zu entlassen, und das finde ich krass.
Genau. Latavius Murray entlassen. Was hast du am Dienstag gesagt? Beziehungsweise was habe ich an deinem Kamara-Pick so ein bisschen bemängelt?
Es ist doch klar, dass die Saints jetzt Murray entlassen.
Du das wusstest?
Muss man ja ganz klar sagen.
Das wusstest du. Für die alle Fantasy-Spieler hast du schon gerochen. Ja, nee, dadurch kriegt Kamara jetzt natürlich auch noch mehr Goal-Line-Raps. Also Murray war immer so die Brechstange, um den Ball nochmal so den letzten Meter über die Linie zu schippen. So, das entfällt jetzt. Murray hat kein Pay-Cut akzeptiert. Ne, soweit ich das gelesen habe, den die Saints ihm, ich will gar nicht sagen angeboten, gefordert haben, also dass du ihn zurücksteckst, das wollte er nicht. Er kommt aus einer sehr starken Saison, 4,5 Yards Average, 7,7 im Passing Game. Ja, geht wahrscheinlich einfach davon aus, dass irgendein anderes Team sagt, ey, let's go, wir bezahlen dich. Ja, auch zu Recht. Also
ich finde, die Leistung hat er ja gebracht, aber mich würde mal echt interessieren, wie so Gespräche ablaufen. Sie bieten dir einen Paycut an, und welcher so Spieler sagt dann so, ja, okay, dann spiele ich halt für weniger.
Naja, gut, ein Spieler, der vielleicht nicht so performt hat, ne, wo man dann sagt, ja, hey, komm, wir sehen dein Potenzial, du hast dir schon bei uns abgeliefert, ein anderes Team will dich jetzt eh nicht, Weil was wollen sie mit dir anfangen? Du warst kacke, es gibt keinen Grund, dich hier zu holen. Aber wir kennen dein Potenzial und bleib mal bei uns, wir regeln das schon. Außerdem wohnst du hier, deine Familie ist hier, überleg das doch auch mal. Und ja, aber wenn du natürlich aus einer starken Saison kommst, sehe ich da jetzt auch keinen Grund, das anzunehmen. Da wird schon das Team sagen, ey, let's go.
Hast du irgendwelche Teams sozusagen schon gelesen, gehört oder vor Augen, die sich für ihn interessieren könnten?
Gehört nicht, aber ad hoc würde ich jetzt mal sagen, die Jets könnten ein bisschen Erfahrung noch gebrauchen. Ich überlege gerade noch, die Ravens hat sich erledigt, weil die Ravens haben jetzt endgültig Le'Veon Bell gesigned. Hm. Ne, also gleich mal den News vorweggenommen.
Meinst du, die ärgern sich jetzt?
Ja. Also, weiß ich nicht. Also Le'Veon Bell kann ja schon noch irgendwie funktionieren, aber ganz ehrlich, ich hätte dann auch lieber Murray genommen, mit ein bisschen weniger Drama drumherum.
Ja.
Und mit Murray hast du halt wirklich auch einen guten Rotation. Ja, puh, schwierig.
Ich finde bei Murray halt spannend, der hat sich, der ist mit dieser Rotationsrolle halt zufrieden, der kommt damit halt klar und der macht kein Ding daraus.
So, naja, deswegen. Ich weiß ja nicht, wie das abgelaufen ist jetzt bei den Saints. Vielleicht hat er denen auch gesagt, wisst ihr was?
Ich bin besser als Kamara.
Das vielleicht nicht, aber ich meine, er hat ja vielleicht sowas in der Art wie, okay, ihr habt Kamara, das ist definitiv ein Top 3, Top 5 Back, je nachdem. Das bin ich vielleicht nicht, aber in anderen Teams, wie gesagt, mir fallen jetzt spontan die Jets ein, da könnte ich eine Nummer 1 sein, weil die haben einen Rookie. Rookie ist erstmal ungewiss. Coleman ist für mich kein Nummer 1 Running Back. Ne, dass er sagt, okay, irgendwo in dieser Liga kann ich Nummer 1 Running Back sein. Wo er mir vielleicht auch gefallen könnte, wäre bei den Rams.
Ja.
Ich meine, die haben Eckers verloren, die haben sich ja jetzt Sony Michel geholt, aber dass man da so einen Zweier-Punch macht?
Also das Ding ist halt, also beide Teams, die du so genannt hast gerade, sind für mich jetzt, die Jets wollen dieses Outside-Zone-Team sein und die Rams sind es definitiv. Und Murray ist ja dann doch eher der North-South-Runner, der halt geradeaus läuft und nicht über außen läuft. Also ja, so ein One-Two-Punch kann ich mir vorstellen. Aber ich kann ihn mir halt auch irgendwie bei den Kansas City Chiefs spielen, also irgendwie vorstellen. Also so Latavius Murray bei den Chiefs als Bulldozer, wenn sie in der Red Zone einfach mal einen First Down erzwingen müssen oder einen Touchdown erzwingen müssen. Da stelle ich mir halt eigentlich Murray richtig gut vor, dass das was bringen kann. Also vom Gefühl her.
Ich glaube, man unterschätzt Murray aber auch so ein Stück weit. Ich finde es nicht nur der Hammer. Also
ja,
es ist nicht nur der Hammer und das zeigt irgendwie auch, dass er 7,7 Average in Receiving Yards hat. Ne? Also ich glaube, es ist natürlich kein shifty Guy, aber den kannst du auch mal über außen laufen lassen. Ne? Vor allem, wenn du mit ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass der auf dem Feld steht und man sagt, okay, dive. Ne? Also man muss trotzdem noch als Defense, denke ich, auch damit rechnen, okay, es kann jetzt auch ein Outside-Run werden, zumindest, das ist möglich. So ein Legit Blunt zum Beispiel, wenn du den da stehen hast, dann würde ich sagen, okay, jetzt kommt der Hammer.
Wie hast du gerade diesen Vornamen ausgesprochen?
Ja, ich weiß es nicht, Blunt.
Also ich hab den einfach immer richtig deutsch ausgesprochen, so La Garrett Blunt.
Ich hab Legit gesagt, aber ich finde das einfach nicht
und falsch. Ich habe mich immer gefragt, wie man den denn richtig ausspricht und ich habe ihn einfach so, damit ich ihn aussprechen kann, einmal richtig, richtig kartoffeldeutsch ausgesprochen.
Ey, aber ganz ehrlich, ich finde es besser, wenn du so richtig, richtig einfach zu allen zu verstehen gibst. Ich habe keine Ahnung und das zeige ich euch auch. Ich finde es viel schlimmer, wenn Leute so tun, als wüssten sie, wie man den Namen ausspricht und dann so ganz versnoppt den die Sprache nachahmen und das einfach komplett scheiße klingt. So, das ist dann so gewollt, aber nicht gekonnt. Und das finde ich viel schlimmer, weil das wirkt immer so ein bisschen arrogant und dann peinlich, wenn es nicht hinhaut. Ja.
Aber es hätte mich gefragt, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass der wirklich legit heißt oder legit, hätte ich ihn einfach 10 Jahre richtig falsch ausgesprochen. Also ich weiß, dass er nicht LaGarrett heißt.
Du, alles gut. Wenn ich werde jetzt für den restlichen Podcast boykottieren, den Stadtnamen der Colts zu sagen.
Du meinst die Indianapolis Colts?
Ach komm, lass mir in Ruhe. Irgendwie hat meine Zunge da so einen Stolperstein.
Das finde ich aber witzig. Also das finde ich so sympathisch witzig.
Also so. es ist ja auch, wenn ich das, ich versuche es ja wirklich, ne, aber ich kriege es irgendwie nicht vernünftig ausgesprochen. Und also das hat jetzt nichts mit, ich weiß hier nichts besser. Ich hab's echt verkackt einfach nur.
Verdammt. Wie kriegen wir das raus? Vielleicht weiß es ja irgendwer in unserer Community, wie man den richtig ausspricht.
Wenn man das beruflich, sagen, Logopäden, egal.
Ja.
So, weißt du, ja, was haben wir noch?
Ich war als Kind mal beim Logopäden, weil ich das ehrlich auch richtig aussprechen
konnte. Wir haben jetzt über Murray gesprochen.
War ich nur zweimal da.
Was? Achso, ja. Warst du ja?
Ja, ich war als Kind beim Logopäden, weil ich das eher nicht richtig sprechen konnte. Und richtiger Football-Side-Fact. Ich war zweimal da und danach konnte ich es und dann so, ja, okay, bisschen überambitioniert.
Okay.
Ja,
ja, so, du, lass uns mal weitermachen mit den News. Also wir haben Brian O'Neill, den habe ich auch stehen. Wir haben Murray, den habe ich auch stehen. Bell haben wir jetzt auch angesprochen, dass der bei den Ravens ist. Ja. Das haben wir auch erledigt. Dann habe ich noch rausgeschrieben. Achso, ja, warte, ich hau jetzt was raus.
Hau was raus.
So, ich habe noch rausgeschrieben, ein Spieler, den du sehr gut kennen solltest. Danny Amendola ist jetzt bei den Texans. Und damit, das passt so in diese ganze Texans-Season, Alter. Lass uns einfach 1000 Veteranen holen, die irgendwie irgendwas machen. So ein richtiger Söldnerverbund. So, da gehen die Leute gerade hin, um zu sterben oder um sich zu beweisen. So,
Ich habe da gestern mit einem ehemaligen Mannschaftskollegen von uns beiden gesprochen, mit Chris Lieber. Und wir waren beide einer Meinung.
Also erstmal Grüße an dieser Stelle und ich wette, er war bestimmt schon wieder gereizt oder missgelaunt. So richtig so.
Das ist so eine normale Sliver-Art, die ich sehr mag. Ja. Wir waren uns beide so einig. Amendola wäre der perfekte Veteran für den Locker-Room, der so Leadership und so weiter vermitteln könnte. Das Problem bei den Texans ist, wir immer da Leadership vermitteln, weil die keine jungen Spieler haben.
Ist so, ey, das sind alles so eine Eigenbrötler. Aber nicht mal gute. Das ist jetzt hier nicht so, weiß ich nicht, das Fußballgegenstück zu Paris Saint-Germain oder, weiß ich nicht, Real Madrid, und wo du dann einfach ganz viele individuelle Klasse hast und ja, die sich dann aber den Ball nicht zuspielen, weil sie selber alle Torschützenkönig werden wollen, so ungefähr. Aber so ist es bei den Texans ja nicht mal. Du hast zwar irgendwo ganz viele erfahrene Spieler und vielleicht auch Egos, ja, aber die Egos sind da nicht, weil die Texans die so gut behandeln oder denen so viel Geld geben, sondern weil alle anderen Teams diese Egos irgendwo abgeschrieben haben.
Richtig, einfach nicht haben wollten. Das muss man vielleicht ganz klar sagen. Die wollten die einfach nicht haben. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ob dieser Söldnerverbund Spiele gewinnen kann.
Also ich glaube, die Erfahrung wird den 1-2 Siege geben. Ne? Aber
das war's dann halt.
Das war's dann. Also es wird keine Nullnummer. Also ich glaube, irgendwie kriegen die da schon was zustande. Weißt du, wer mir richtig leid tut in diesem ganzen Setting, ist der Head Coach von den Texans. Der muss jetzt irgendwie was draus machen. Und ich glaube, der ist ja auch neu. Also er hat auch keine Head Coach Erfahrung.
Genau, also der ist bei den Job. Er hat ja jahrelang darauf gewartet, einen Headcoach-Spot zu bekommen in der NFL.
Dann kriegt er den.
Also der ist nicht mal jung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er 35 ist oder so. Und war irgendwie 20 Jahre Assistant Coach. Jetzt hat er seinen Headcoach-Spot und dann ist es jetzt bei den Texans. Also du kannst ja da jetzt wirklich für eine Karriere versauen.
Andererseits, was hat er zu verlieren? Also ich meine, wenn das eine Scheiß-Season wird, dann wird jeder sagen, ja, das lag jetzt nicht zwangsläufig an dir. Also das lag an den Umständen. Und wenn er eine gute Season performt, und mit gut meine ich, was ist das Ceiling für die Texans dieses Jahr?
Vier Siege. Wenn die vier Siege holen, dann hat er seinen Job überragend gemacht.
Ja, das sehe ich auch so. Und wenn er 5 Siege holt, dann ist er Coach of the Year.
ist auf jeden Fall in der Diskussion.
Ist auf jeden Fall mit drin, ja. Also er hat nicht wirklich viel zu verlieren. So, das waren so die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Ich habe gerade noch gelesen, der Passrusher von den Broncos wurde arrested. Irgendwas wegen, weil er nicht vor Gericht erschienen ist. Aber also jetzt, ich habe das dann schnell geöffnet, aber das ist ja nichts Wildes.
Das ist ja so typischer NFL-Stuff. So, ab und zu wird halt irgendwer arrested, ab und zu wird irgendwer mit einem Maschinengewehr auf einem Beifahrersitz erwischt.
Jetzt siehst du aber, das ist eine News. Das ist jetzt vielleicht irgendwie zum Gerichtstermin oder was, dass da nicht erschienen ist. Ja. Oder weil er irgendwas stand damit, weil er im Verkehr stand. Ich habe keine Ahnung. Also absolut nichts Wildes, deswegen gar nicht so erwähnenswert.
Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Einmal bei den Texans. Die Houston Texans haben Bradley Roby zu den Saints getradet. Es ist noch nicht raus, ob sie ein oder zwei Picks für ihn bekommen haben. Roby war für mich einer der wenigen Cornerbacks und Spieler, die dann irgendwas konnten bei den Texans. Und man merkt halt einfach, dass die alles, was so an Trade-Material sozusagen zur Verfügung steht, einfach traden wollen bei den Texans. Und da sind sie zumindest konsequent. Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt noch, dass sie im Laufe der Saison vielleicht noch Brandon Cooks irgendwie verscherbeln. Weil Cooks ist halt echt gut. Das hatten wir jetzt bei der Fantasy-Folge halt schon. Aber Bradley Roby zu den Saints.
Ja, find ich smart. Weil ich meine, die Texans haben für sich ihr Schicksal akzeptiert. So, und es gibt auch noch keinen Texans-Fan, der sagt, yay, Playoffs. Und nein, wir haben, wahrscheinlich jeder Texans-Fan sagt, okay, lass uns den Number One Pick holen. Ne, ich denke mal, das ist gerade so die Erwartungshaltung in Houston. Und jetzt nochmal alles. Und die haben ja auch keine Picks gehabt wegen diesem furchtbar, ich will jetzt gar nicht, Laramie Tunsil ist ein guter Offensive Lineman, aber die haben viel zu viel Picks für ihn weggegeben. Und die versuchen halt gerade auch, diese Picks wieder reinzuholen. Und wie kriegst du die? Indem du deine guten Spieler tradest. Also es würde mich auch nicht überraschen, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt hier bei 1-7, die Saison wird kacke, so, und jetzt wollen wir auch, dass sie richtig kacke wird, damit wir die besten Picks kriegen. Na, jetzt gehen wir auch noch Brandon Cooks weg, also könnte ich mir auch vorstellen. Also jetzt denkt man immer, oh mein Gott, wieso geben die ihren guten Spieler weg? Aber in der Situation, in der die Houston Texans sind, und das ist die Definition von Rebuild, macht es absolut, absolut Sinn, dass sie das gemacht haben.
Meinst du, Tunsil geben sie auch noch ab?
Den dürfen sie aus Prinzip nicht abgeben. Ja. Ich meine, das ist praktisch deren Franchise-Spieler. So, ne? Einfach aufgrund dieses diesen dystopischen Trades, so, den sie da performt haben.
Ja. Ja, das war, aber ich meine, das ist ein anderes Führungsduo bei den Texans. Also ich kann mir halt auch vorstellen, wenn gibt jemand zwei First-Round-Picks für Tunsil, ist der halt auch weg.
Ja, dann ist er weg. So, also, aber das wäre dann fast genauso ein dummer Move.
Ja, genau. Also mal gucken. Aber es steht ja jeden Morgen ein Dummer auf. Den musst du halt mal finden.
Spätestens, wenn Bill O'Brien irgendwo wieder mal einen Job kriegen sollte.
Aber so, ich glaube, ich habe schon mal für Tunsil getradet. Das war eine richtig gute Idee.
Ja, das hat richtig meine Karriere nach vorne gebracht. Bill O'Brien, der neue, der kriegt vielleicht noch einen Coaching-Posten irgendwo beim Youth Football Flag Team seines Sohnes oder so.
Aber nur beim Flag Team.
Ja. Wobei ich immer noch glaube, also das könnte immer noch ein guter, was ich so gelesen habe, könnte ein guter College-Coach sein, aber in einer NFL ist er, glaube ich, durch.
Ja, also ich glaube halt bei dem war es auch so, also als Coach fand ich den immer gar nicht so schlecht, aber ich fand ihn halt als GM fand ich ihn halt furchtbar.
Ja, ich finde das auch, ich meine, das ist die scheiß NFL, bezahlt zwei Leute. So,
also. Ja, das wäre auch eine Frage. Hat der für beide Positionen Geld gekriegt?
Ja, das weiß ich nicht. Keine
das
Ahnung.
Würde mich
also
interessieren.
Ich hoffe für ihn, weil sonst wäre es einfach richtig dumm. Und dann hat er einfach beide Jobs gemacht, ist bestimmt übelst gestresst gewesen deswegen, weil ja eine Sache von den beiden nicht schon stressig genug wäre.
Genau. Und er hat, also eine Sache davon ist natürlich eine Teilzeitsache, Tobi. Das ist eine, also Headcoach in der NFL ist entspannt.
Ist Familie, also ich finde das ein familienfreundlicher Job. Also das kannst du auch mal mit 4, 5 Kindern, das kannst du gut einteilen.
Kannst du ja 4, 5 Kinder haben, in dem Fall, weil du kriegst ja nichts von denen mit.
Das stimmt. Also du kannst, okay, ich bin davon ausgegangen, dass man den Anspruch dann auch hat, dass man vielleicht ein guter Vater ist, aber
ich glaube, das Ziel haben die in der NFL nicht. Also gefühlt auf jeden Fall nicht.
Wie viele Kinder hat Philip Rivers?
Ich glaube 9, oder?
Also, oder Cromartry, aber aus anderen Gründen. egal. Ja. Aus anderen Überzeugungen, würde ich mal sagen. Du hast noch eine News.
Die könnte dich interessieren.
Austin Eckler ist verletzt. Habe ich auch gelesen, Hamstring, aber Austin Eckler hat auch schon irgendwas gepostet, von wegen, dass er super ready ist und vielleicht ist das auch nur so ein, wir setzen den jetzt mal da drauf und mal schauen. Ja. Aber so oder so finde ich es scheiße, weil ich jetzt nicht weiß, was ich mit meinem Fantasy-Team machen soll.
Ja, stimmt, solche News sind immer so.
Ist das jetzt überdramatisiert und ein Bluff oder ist das jetzt, wie wild ist das wirklich? Ne, Kacke. Hab ich mich gerade entschieden bei meinen 4 Running Backs, welche 3 spielen lasse und habe Montgomery rausgenommen. Jetzt kann ich natürlich erstmal wieder überlegen, ob ich den wieder reinpacke für Eckler.
Das Ding ist, wenn Eckler spielt, macht er auf jeden Fall mehr Yards.
Ja, ich lasse ihn jetzt einfach drin. Ich glaube, das ist ein Bluff. Ja. Aber gut.
Glaube ich auch, ein bisschen Taktik.
Ja.
Ich würde sagen, wir sind fertig mit den News und kommen zu unserem ersten. Ja. Ich finde das immer noch richtig gut als Abgrenzung zur Werbung. Also ich pfeife jetzt einfach, glaube ich, werde keine Jingles vorbereiten. Ich werde jetzt grundsätzlich immer sagen, einfach in das Mikro pfeifen, damit jeder, der diesen Podcast dann hört, einen richtigen Anfall bekommt.
Ach, scheiße, jetzt mache ich schon wieder Werbung. Kommerziellen also, Typen.
Das Gute ist, ne, wir sind so kommerziell, dass wir, also wir sind nicht eben genau das eben nicht, wir sind richtig idealistisch veranlagt. Für unsere 2 Werbespots bekommen wir nichts, sondern unsere Community kriegt dadurch Vorteile und wir haben davon nichts. Aber
außer wir nutzen den Code
halt auch. Aber der erste Werbepartner der Woche American-Football-Shop.de. Ihr seht es in den Shownotes. 10% mit Quark 10 auf alles außer Rydell-Helme und Feldtore. Das heißt, auch auf NFL-Merch. Also, wenn ihr euch jetzt nochmal eindecken wollt, heute beginnt die Saison, ne? Holt euch beispielsweise euren Lieblingshoodie von eurem Lieblingsteam und spart sogar 10%. Ne? Das ist bei so einem Hoodie, der so irgendwie 100 Euro kostet, ist das ein Zehner.
Also lohnt sich das. Ja, da kann man also direkt überlegen, ob man nicht dafür dann auch nochmal eine Cap nimmt.
Richtig. Und wenn man nicht so einen Eierschädel hat.
So, ja, wenn man Caps natürlich tragen kann, das ist die Voraussetzung. Ansonsten eine Beanie oder so. Geht auch immer.
Meinst du? Ja,
Beanie also geht immer. Eine Beanie geht immer. Die sehen auch nicht affig aus. Vor allem nicht, wenn man in der Football-Community auf jeden Fall nicht.
Da sieht nichts affig aus.
Ja, da im Gegenteil. Ich find, Footballer sehen immer aus wie Obdachlose. Egal.
Footballspieler auf jeden Fall.
Ja, immer zerrissene Shirts und richtig, richtig räudig eigentlich. So, also hochklassige Sportbekleidung haben wir nicht, aber gut.
Aber damit ihr nicht ausseht wie Obdachlose, könnt ihr euch bei American-Footballshop.de neu einkleiden und bekommt mit Quark 10 10%. Ich würde sagen, Werbung Ende.
Oh, wir sind wieder da, Tom. Wo waren wir gerade? So, jetzt sind wir wieder im richtigen Raum.
Im richtigen Raum. Als würden wir jetzt hier, wir sind hier kurz rüber gesprintet.
Genau, ja, wir haben einen Werberaum.
Wir haben einen Werberaum. Wir haben die Power Rankings vorbereitet.
Wir haben das falsch verstanden mit dem Abgrenzen. Also, nicht nur nicht nur die Audio irgendwie erkenntlich machen, sondern wir wechseln auch den Raum, um den Werbeblock aufzunehmen.
Natürlich. Also, natürlich. Ja, hallo, wir sind Profis. Also, ich weiß nicht, wer das nicht so macht. Ne?
Ja, als Amateure. Ich auch nicht. Alles also, verrückt.
Wer alle, keinen eigenen Werberaum hat.
Alles verrückt, außer hier. Okay, ja. Power Rankings. Du hast es schon angekündigt. Wir kommen zu den Power Rankings. Aber wir langweilen euch jetzt nicht mit allen 32 Teams. So, das ist pure Willkür. Tough. Ja, und das ist auch pure Willkür. Ich habe trotzdem alle 32 einfach nur für mich, so damit ich so einen Ausgangspunkt für die Season habe und ich dann so. Also am schwierigsten, du hast so ein paar Trash-Teams, die kannst du einfach hinten, die arbeitest du ab. Da kannst du die Reihenfolge so ein bisschen variieren, aber ich sag mal, du hast so deine 5-6 Teams, da kannst du hin und her shiften, das interessiert eh keinen und das kann alles Mögliche passieren, ob die jetzt 2 oder 3 Siege holen. Dann, aber richtig, richtig tough finde ich zwischen 20 und 10.
Ja, ich finde, ich gehe sogar, also für mich, also ich habe halt auch die Trash-Teams für mich einfach gestrichen und dann angefangen so, ja, okay, Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die habe ich auch vernünftig zusammengekriegt. Und dann so Platz 8 bis 15. So, das kann, also, wenn wir jetzt hier, wir tragen euch sozusagen Platz 10 bis 1 vor und ein paar, die es nicht geschafft haben aus unserer Sicht. Wenn wir jetzt hier auf Platz 8 bis 10 irgendwelche Teams nennen, die ihr vielleicht 5 Spots weiter hinten habt in eurem persönlichen Power Ranking, was ihr für euch macht, ne, dann ist das trotzdem nah dran. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Also es ist unglaublich schwierig, weil man findet für jedes ein Team-Argument, warum das vielleicht dann da besser ist und das an dieser Stelle besser ist und da kann ja alles Mögliche passieren. Dann überlegt man sich, na, die sind dünn besetzt, gehe ich jetzt davon aus, dass die fit bleiben oder rechne ich die obligatorische Verletzung schon mit ein? Also schwierig, schwierig.
Nenn mir mal ein Team, was es bei dir nicht geschafft hat in die Top 10.
Oh, ein Team, was es nicht geschafft hat. Ein Team, das es nicht geschafft hat, sind für mich die Seattle Seahawks. Das könnte vielleicht überraschend sein, weil die sind relativ oft, wenn man so internetweit mal schaut, in den Top 10. Aber nicht immer. Ja. Also sind auch, es ist so ein Team, was auch gerne mal rausfällt. Es ist so, wir machen das jetzt hier nicht so verkopft und so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Und die Seattle Seahawks, mich stört einfach so ein bisschen dieser ganze Clinch mit Russell Wilson. Weiß ich nicht, ich glaube, da ist irgendwie so ein bisschen dicke Luft. Und das wird sich in der Season, wenn es mal irgendwie nicht so läuft, auch in der Offense niederschlagen. Mir fehlt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, so auf beiden Seiten ein bisschen etwas. Ich glaube, die D-Line ist ein bisschen unterschätzt. Aber wenn ich dann sowas sehe wie heute Morgen, Good Morning Football, Kay Adams heißt, glaube ich, die Frau, die das da macht. Die hat einfach Jamal Adams als Defense Player of the Year und ich habe erstmal so mein Handy in die Kloschüssel geschmissen. Ich so, was für ein Schwachsinn.
Ja, die hat aber, glaube ich, auch Russell Wilson als MVP.
Ja, und nee, Dak Prescott als Offensive Player of the Year anstatt als Comeback. Okay. Also die war so ein bisschen drunk, glaube ich, bei ihren Picks. Aber vielleicht hat sie am Ende auch recht. Aber ich weiß nicht.
Vielleicht hat sie auch recht.
Die Seattle Seahawks hatte ich bis zum bitteren Ende eigentlich in den Top 10 und am Ende habe ich sie noch rausgekickt und ich weiß nicht, es war einfach, also Das ist der Pick, den ich vielleicht am wenigsten begründen kann. Das ist
also gutes Bauchgefühl. Ich habe sie auch nicht in den Top 10, einfach aus dem Grund, wenn ich mir die zweite Hälfte der letzten Saison angucke, da waren die halt einfach nicht gut. Und sie haben den Offense-Coordinator ausgetauscht, meinetwegen, aber sie müssen für mich jetzt erstmal beweisen, dass sie wieder in die Top 10 kommen. Fertig. Und deswegen sind sie bei meinem aktuellen Power-Ranking nicht in den Top 10, weil sie haben jetzt nicht die Verstärkungen geholt, wo ich jetzt sage, okay, das bringt die jetzt richtig nach vorne. Ja, das ist für mich die Begründung dafür.
Außerdem bin ich jede Season auf diesem Russell Wilson MVP-Hype-Train und jede Season enttäuscht er mich irgendwie ab der Mitte oder sonst wann. Und ich muss wieder sagen, und dann kriege ich von meinen Cousins oder wem auch immer gesagt, na siehst du, Tobi, haben wir doch gesagt. Ich so, und mein Vertrauensvorschuss ist jetzt weg. So, ich erwarte jetzt erstmal, jetzt muss erstmal geliefert werden. Und wenn die am Ende in den Top 10 sind, und wir hatten damals bei Twitch, das weiß ich noch, die Frage, ob wir uns vorstellen könnten, ob die Seahawks den Super Bowl gewinnen können. Ja, das kann ich mir sogar irgendwo vorstellen, aber jetzt habe ich es erstmal rausgenommen, weil jetzt erwarte ich erstmal was. So, jetzt muss man mir erstmal zeigen, dass die das Zeug dazu haben.
Es ist jetzt auf so einem Power-Ranking am Anfang der Saison vorm ersten regulären Snap, ne? Also Willkür ist genau das richtige Wort. Und so Teams können sich halt auch entwickeln während einer Saison. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass am Ende der Saison, dass wir die Seahawks da irgendwie in der Top 5 haben.
Ja.
Also aber jetzt habe ich sie nicht in den Top 10.
Und man darf ja auch nicht vergessen, wir reden hier vom Profi-Football. Ja? Das sind die besten Spieler des Landes. Also selbst das Kack-Team ist nicht Kacke. Selbst da laufen gute Spieler rum. Und am Ende entscheiden Kleinigkeiten. Und dann, welches Team hat vielleicht auch überraschende Breakout-Spieler, wo man das vor der Season nicht gedacht hätte? Also natürlich ist das 32 gerankte Team, was bei mir die Texans sind, jetzt nicht irgendwie in einer Top-10-Konversation, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir jetzt zwischen 15 und 10, da machen Kleinigkeiten dann am Ende des Tages den Unterschied. Und diese Kleinigkeiten sind vor der Season nur begrenzt vorhersehbar. Gut, Tom, dein zweites Team, von dem du vielleicht nicht erwartet hast, oder dein erstes Team, ich habe ja schon eins genannt, von dem du vielleicht nicht erwartet hast, dass es nicht in die Top 10 kommt oder die du vielleicht in der Top 10 gesehen hättest.
Also sagen wir es so, ich hatte die Arizona Cardinals eigentlich auf Platz 9 und habe dann sozusagen die Malcolm Butler News gekriegt, dass der halt überlegt zurückzutreten und dass er jetzt auf jeden Fall die ersten Spiele nicht spielt und dass selbst irgendein Viertrunden-Pick in der Secondary ist. Und dann sind sie deshalb für mich aus den Top 10 geflogen. Das ist so die Begründung. Normalerweise hätte ich Arizona halt stark gesehen und auch ein bisschen als Hype gesehen und war da auch richtig dabei zu sagen, hey, die Cardinals, die haben eine Chance. Ich traue denen was zu. Ich habe auch Bock darauf, dass dieses System da irgendwie funktioniert. Aber bin ich halt echt gespannt, wie die Cardinals sich machen. Sie sind jetzt für mich erstmal aus den Top 10 geflogen, aber ich sehe da heute auch Potenzial. Also sobald die gucken, wie stabil die Secondary ist, aber erstmal habe ich sie nicht in den Top 10.
Ja, finde ich. Also ich habe sie auch nicht drin. Ich habe sie sogar auf 14. Aber das ist für mich das Team, wo ich wirklich mich, also mit denen habe ich mich am schwersten getan, tatsächlich in dieser Range, mit den Arizona Cardinals. Na, ich bin so ein bisschen auf diesen Kyler Murray Hype Train mit aufgesprungen, das habe ich schon am Dienstag gesagt und ich bleib dabei. Also Top 10 kann am Ende des Tages drin sein, aber auch hier, gerade auch vom Head Coach, erwarte ich jetzt einfach mal, der muss jetzt auch mal liefern. So, bis jetzt hat er mir keinen Grund gegeben, zu glauben, dass er diese Saison liefert, weil auch letztes Jahr hätten die schon besser sein können, als sie dann am Ende waren. Also in Kyler Murrays zweiten Jahr und das waren sie dann trotzdem nicht. Also auch hier erwarte ich erstmal was und nach 3-4 Wochen können wir uns darüber nochmal unterhalten und dann kann es auch sein, dass die bei mir einen ziemlich großen Sprung schaffen, aber erstmal bleiben sie noch draußen aus den Top 10.
Was vielleicht bei mir noch überraschend ist, ich habe die New England Patriots nicht in den Top 10. Ich habe versucht, die Fanbrille so ein bisschen abzunehmen und ich sehe das Potenzial, dass sie es irgendwie in die Top 10 schaffen, aber da sind so viele Veränderungen, dass ich ehrlich gesagt nicht einschätzen kann, wie lange die brauchen, um eingespielt zu sein.
Ja.
Und deswegen sind die für mich einfach noch nicht drin. Ich habe sie bei ein paar Power-Rankings tatsächlich irgendwie auf Platz 9 oder 10 gesehen. Das kann ich aber seriös erstmal noch nicht sagen. Also würde ich jetzt erstmal so.
Da sind halt zu viele Fragezeichen. Und ja, Mac Jones hat performt, aber irgendwie tun alle so, auch wenn er sich so verhält und so wirkt, als wäre der schon voll der Veteran. Er ist es aber nicht. Er ist ein Rookie.
Ja.
Und ein Rookie-QB ist immer, immer ein wackeliger Faktor. Also immer etwas, wo man sagen muss, ja, okay, das müssen wir jetzt erstmal beobachten.
Und genau, ich will das erstmal sehen. Ich will sehen, dass der an Spieltag 5, wenn die Gegner auch ein bisschen Game-Tape von ihm haben, dass er dann immer noch performt.
Genau. So, weil das ist das Ding. Das ist etwas, was viele unterschätzen, einfach von Rookie-QBs, warum die auch im ersten Jahr oft gut sind und im zweiten nicht so gut. Ja, weil jetzt gibt es genug Tape zum Analysieren. Ja. Sonst kann man sich besser darauf einstellen und man weiß, was da kommt. So. Und deswegen, also ich habe aber den New England Patriots tatsächlich auch auf 12. Also bei mir sind die auch nah dran. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ist auch so eins dieser Teams, wo es schwierig war.
Ja, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Wen hast du auf Platz 10?
Auf Platz 10 habe ich die Tennessee Titans. So.
Oh, ja, schön.
Ja, ja. Mit den Tennessee Titans habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Also diese Offense ist natürlich High Power, da machen wir uns nichts vor. Ja. Also, du hast AJ Brown, du hast Julio Jones, damit hast du zwei absolute Number One Receiver. Und ja, Julio Jones wird langsam ein bisschen älter, aber egal. So, ich glaube trotzdem, dass der jetzt nochmal richtig Bock hat. Der hat jetzt nochmal richtig Bock zu performen. Von AJ Brown halte ich sowieso richtig viel. Derrick Henry ist eine Maschine. Ryan Tannehill muss man gucken, wie der jetzt ohne Arthur Smith funktioniert. Das ist mein X-Faktor in der Offense. Und mein größter X-Faktor, warum die Titans auf 10 sind und nicht höher, ist die Defense. So, die also Defense hat zu viele Lücken.
Ja, also ich habe die Tennessee Titans auf 9.
Ah, ja.
Also ist ja ungefähr quasi die gleiche Range. Ich finde halt auch, Derrick Henry ist ein Monster und die zwei Top-Receiver können dir wenige Teams so bieten. Ich sehe Ryan Tannehill ehrlich gesagt gar nicht so kritisch, weil der war die letzten zwei Jahre gut und er war konstant gut. Ich sehe eher, den Punkt mit Arthur Smith gebe ich dir, klar, das ist der X-Faktor. Aber ich habe eigentlich mittlerweile so ein bisschen Vertrauen in Tannehill gefunden, dass das, was wir da sehen, dass das mit den Titans bei ihm einfach passt. Und deswegen sehe ich sie auf 9. Und ich habe das Gefühl auch, dass die Defense einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, Clowney ist ein größerer Name als Dupree, aber ich glaube, insgesamt klappt das jetzt bei den Titans ein bisschen besser. Deswegen habe ich sie auf 9.
Also, kommen wir doch zu 9.
Ich wollte eigentlich noch einen Gefallen tun. Ich habe nämlich die Chargers auf 10. Ich bin richtig im Hype-Train.
Also, nice.
Ich mobbe ja hier die LA Chargers so innerlich so ein bisschen innerhalb dieses Podcasts, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die ihre Off-Season-Performance mal in die reguläre Performance kriegen und Ergebnisse liefern. Weil vom Talent her, wenn da mal alle fit sind, dann ist das ein gutes Team. Und mir gefällt, dass sie die Offense-Line einmal komplett umstrukturiert haben. Und ich bin jetzt auf Herbert ein bisschen gespannt. Wie gesagt, zweites Jahr. Aber ansonsten steht für mich hier nicht sozusagen zur Debatte, dass sie nicht die Chance haben, gut in die Playoffs zu kommen und dann vielleicht sogar einen Playoff-Sieg hinzulegen. Das ist so.
War gerade Balsam für mein Fantum. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt dann trotzdem getoppt. Ich habe die Chargers auf 9 gesetzt. So, und also wir haben hier den Dreher.
Wir haben den Switch. Ja, gut, aber ich habe sie immer noch auf 10. Hallo, ich habe gedacht, dafür kriege ich ein Lob.
Ja, natürlich. Natürlich. So. Du hast sie vor die Patriots gesetzt. Das muss ja schon was heißen. Aber ja, warum habe ich die Chargers auf 9 gesetzt? Ganz ehrlich,
weil du ein Fanboy bist.
Ich hätte das ist so das Team, was ich natürlich am ehesten mit den Patriots, Dolphins oder Seahawks tauschen würde. Aber mir gefällt bei den Chargers halt, dass die balanced sind. Also ich glaube, die Offense kann performen und ich glaube, die Defense wird auch richtig stark sein. Und natürlich gibt es Teams in diesem Ranking mit einer etwas besseren Offense und es gibt Teams mit einer etwas besseren Defense. Aber ich finde, es gibt nichts Besseres als eine gute Mischung. Und das ist der Grund, warum die Titans dahinter gelandet sind. Einfach, weil ich der Defense von den Titans noch nicht traue. Und bei den Patriots zum Beispiel ist es der X-Faktor mit Mac Jones. Also es ist einfach, die Chargers sind dort nicht unbedingt, weil sie die Chargers sind, sondern weil ich bei den anderen noch ein paar größere Fragezeichen hatte. Deswegen sind die Chargers auf 9.
Die Chargers beispielsweise auch einfach eingespielter als die Patriots. Also, weil der Kern spielt ja schon lange zusammen.
Genau. Also ich glaube, das Ceiling von den Chargers ist sehr hoch, aber es sind die Chargers. Das heißt, es kann auch einen ganz krassen Drop-Off geben. Machen wir uns nichts vor. Die können nach 5 Wochen auch auf Platz 17 stehen. Ja, aber gerade stehen sie bei mir auf Platz 9.
Ja, ich glaube, wir können jetzt sogar schon zu Platz 8 kommen, oder? Weil haben wir beide unser Platz 9 und 10 schon verraten. Wen hast du auf 8?
Ja, Platz 8. Platz 8. Willst du oder will ich?
Will ich. Wie du willst. Also.
Willst du oder soll ich? Gut, dann hau ich Platz 8 raus. Also ich habe auf Platz 8 ein Team, das für mich eine komplette Wundertüte ist dieses Jahr. Aus mehreren Gründen. Und zwar die San Francisco 49ers. Wundertüte in dem Sinne, das ist einfach, die waren letztes Jahr ja komplett invalide. Die waren ja, so verletzungsgeplagt.
Die waren so valide.
So valide, invalide. Ja. Ja, die waren die wirklich. Also da hat ja das halbe Team gefehlt. Ne? Und auch die ganzen Key-Spieler, ne? Der Quarterback, der Star-Titan, der Number Run Receiver, der End. So, und diese ganzen Verletzungen sind jetzt mal schauen, wie die wieder Fuß fassen, wie die zurückfinden. Und ich bin gespannt, was diese Offense macht mit Trey Lance und Jimmy G. Wie die das mixen werden. Aber wenn es jemand umsetzen kann, dann Kyle Shanahan, von dem ich ganz viel halte. Und ja, deswegen sind die San Francisco 49ers für mich auf Platz 8. Ich glaube, die werden auf beiden Seiten sehr gut sein und in der Offense sehr experimentell, was vielen Defenses Probleme bereiten wird.
Ja, du hast gerade, also wir sehen uns ja und wir sind ja wie gesagt auch live bei Twitch und YouTube und ich habe gerade die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das lag nicht an der Inhaltsverbindung, sondern das lag tatsächlich daran, dass ich die 49ers auch auf 8 habe. Und wir haben uns nicht abgesprochen. So, das ist jetzt unglaubwürdig, aber ich habe exakt dieselbe Argumentation mir hier aufgeschrieben. Ich kann auch nicht einschätzen, wie sie nach dem solchen Jahr jetzt sind. Trau diesem Talentlevel aber halt so viel zu. Und deswegen sitze ich bei mir auf 8. Und mehr kann ich dazu eigentlich quasi nicht sagen.
Ja, es ist halt ein balanced Team.
Genau, die sind.
Kann gut, auf beiden Seiten keine, funktionieren.
Richtig, mir fehlt vielleicht der eine Number One Receiver, ja. Aber ich finde, dass das System keinen richtigen Number One Receiver braucht. So wie es keinen richtigen Leading Back braucht. In
so wie es nicht mal Number One QB scheinbar braucht.
Richtig, nicht richtig. Anscheinend kann man auch diese Aufgabe komplementär verteilen. Von daher Platz 8, San Francisco 49ers. Kommen wir zu 7.
Na, du bist dran. Erzähl, wen hast du?
Ich habe die Green Bay Packers auf Platz 7. Und bei den Packers, ja, viele haben die Packers höher, glaube ich, vom Gefühl her. Mir ist das aber immer noch so ein bisschen zu sehr auf wackelige Beine gestellt, weil prinzipiell ist es so, na klar, man hat Aaron Rodgers und ich glaube auch daran, dass Aaron Rodgers richtig performen wird. Ich glaube auch daran, dass Davante Adams richtig performen wird. Aber was passiert denn, wenn da irgendwas mal mit denen passiert in irgendeiner Form? Und das kann halt in der NFL schnell mal sein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, klar, sie haben noch Aaron Jones, sie haben AJ Dillon auf Running Back, das will ich auch gar nicht unterschlagen und die O-Line wird weiterhin gut sein. Und obwohl sie schlechter geworden ist, ich sehe es aber, also für mich steht und fällt das immer mit Adams und Rodgers und sobald da eine Person auch nur angeschlagen ist, können sie nicht mehr für mich in die Top 5 gerankt werden. Und deswegen sind sie bei mir Platz 7. Sie können ins Conference Finals kommen, sie können am Ende des Jahres richtig gut sein. Gerade sind sie bei mir auf Platz 7. Sie werden eine gute Saison spielen. Ich sehe aber andere Teams stärker. Das ist für mich einfach so der Punkt. Sie sind sozusagen für mich in einem anderen Tier, was so die Performance gerade angeht oder die Einschätzung der Leistungsfähigkeit.
Ja, du hast einen guten Punkt angesprochen. Also wenn die gesund sind, dann sind die für mich auch höher. Na, ich habe sie auf Platz 6, also auch nur ein höher. In den meisten Rankings sind sie, glaube ich, Top 4. Und das zweitstärkste oder sogar stärkste das zweitstärkste, so, weil die Bucks gibt es ja auch noch, das zweitstärkste NFC-Team. Aber mir gefällt es prinzipiell nicht, wie du schon sagst, auf Teams zu setzen, wo alles mit ein oder zwei Spielern steht und fällt. Und hier ist das alles so Quarterback-orientiert, mir fehlen da die Receiver. Also ich bin da, die gleiche Argumentation wie deine. Das ist mir alles zu viele Fragezeichen, zu viele Was-ist-wenn. Ne? Und so ein Team wie die 49ers, da mache ich mir gar keinen Kopf. Wenn da ein gewisser Spieler ausfällt, dann kommt wer anders nach, dann wird da rum experimentiert, da geht das. Aber bei den Packers, na, deswegen habe ich sie auch nur auf 6. Ja, aber wir waren gerade bei Platz 7. Ne? Packers bei dir 7, das heißt, wer ist mein Team 7? Und das ist ein Team, wo ich, also Baltimore Ravens. So, die Baltimore Ravens hab ich auf 7. Und ich weiß nicht, irgendwann kommt dieses Season, wo es tut mir leid für Lamar Jackson, ja, und er hat echt auch performt, aber seit dem ersten Jahr bin ich skeptisch, obwohl er zwischendurch den MVP gewonnen hat und ich weiß nicht, wie lange das gut geht, wenn du dich so stark aufs Running Game verlässt und das ist für mich auch immer dieses Lamar Jackson, irgendwann, wenn du so viel läufst, verletzt du dich halt auch mal, das ist für mich so dieser Gruselfaktor und es hängt ganz stark davon ab, wie die ihr Passing Game entwickeln. Ich glaube, das müssen sie, um weiter vorne dabei bleiben zu können, auf eine nächste Stufe heben und das sehe ich halt noch nicht so ganz. Und von daher habe ich die Baltimore Ravens erstmal nur auf 7, obwohl sie oft höher sind.
Ja, ich habe sie auf 6. Da haben wir den Switch. Ich finde, ich habe mir hier einfach nur aufgeschrieben, so, für mich müssen die erstmal beweisen, dass sie mehr sind als ein Regular-Season-Team. Weil bisher hat es immer gereicht, in den Playoffs sich ein bisschen auf die vorzubereiten und einfach 8 Mann in die Box zu stellen und dann zu gucken, okay, wenn sie uns schlagen, dann sollen sie uns mit Lamar Jacksons Arm schlagen. Und das hat halt meistens in den Playoffs dann nicht geklappt. Und jetzt ist J.K. Dobbins raus, was ich wirklich für eine Schwächung halte.
Ja.
Und ich glaube, dass man mittlerweile halt sozusagen ein Gegenmittel gegen Lamar Jackson gefunden hat, nämlich, dass man einfach mit 7 DBs spielt.
Ja.
Mit einer Front, einem vielleicht, sagen wir es so, oder zumindest mit 6. Einem Foreman-Rush, einem Middle-Linebacker als Staubsauger dahinter, der alle Tackles macht und danach seit 6 DBs aufs Feld stellt, die halt sozusagen genauso schnell sind wie Lamar Jackson und ihn trotzdem sicher tackeln können.
Ja.
Und deswegen, ich warte bei Lamar Jackson auch innerlich, also was heißt innerlich, also es würde mich halt nicht wundern, wenn er sich irgendwann mal verletzt bei dem Spielstil.
Genau, so. Und dann ist, was ist da mit dieser Running Offense? So, dann hast du deinen Leading Running Back, den hast du gerade nicht mit Dobbins. Edwards ist gut, aber nicht so gut. Und ja, Lamar Jackson macht eh die meisten Running Yards. Und auch, ich meine, auch die Defense ist jetzt nicht. Der Pass Rush, Derek Wolf, Bowser, das sind die, weiß ich nicht. Ja gut, Campbell, aber ist auch schon älter. Also das sind auch viele Fragezeichen. Also,
Die Front von denen, die finde ich gut. Also die Defense gefällt mir. Ich halte von dieser Baltimore Ravens Defense systematisch und vom Spielermaterial richtig viel. Aber ich halte halt die Offense dennoch für eindimensional. Auch wenn Lamar Jackson ein guter Fantasy-Quarterback ist.
Ja, das definitiv. Das definitiv.
So, das muss man halt immer noch dazu sagen. Aber in der Realität glaube ich nicht, dass du mit Lamar Jackson einen Titel holen kannst. Und das ist vielleicht eine Aussage, die mir irgendwann um die Ohren fliegen wird. Wenn das schafft, freue ich mich für ihn. Aber
auf jeden Fall ein provokanter Folgentitel. Lamar Jackson holt keinen Titel. Kann niemals einen Titel holen.
Ja, es ist vielleicht tough. Also es wird mir definitiv irgendwann in die Ohren fliegen.
Naja, also ich bin beide. So lange, bis er halt sein Passing-Game noch ein bisschen verbessert. Ne? Und
genau.
Die Baltimore Ravens halt auch diesen Faktor haben. Und nicht komplett raus sind, wenn jemand mal einen Weg findet, den Run zu stoppen. Also das ist so das Problem. Aber er ist ja noch jung und das kann ja auch noch werden. Und wir sehen ja, Quarterbacks können sehr lange in der NFL spielen.
Gut. Ja, Quarterbacks, die nicht laufen.
Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Aber vielleicht wird er irgendwann mal. Na gut, okay, so, wir haben
vielleicht, sieben. Vielleicht wird er irgendwann mal nicht laufen. Ja, genau.
Genau.
So, also, wenn Lamar Jackson bis 32 in der NFL ist, dann finde ich das lang.
Dann ist das schon krass, ja. Also, Running soll ja auch seine Stärke bleiben, aber er muss im Passing besser werden. Okay, damit haben wir 7 und 6, da haben wir den Switch. Dann kommen wir jetzt zu Platz 5. Tom, wen hast du auf Platz 5 in deinem Power Ranking?
Die LA Rams.
Mhm. Ich ahne, dass wir hier schon wieder einen Switch haben, aber ja, mal weiter.
Ja, also ich habe die LA Rams auf 5. Mir gefallen die richtig gut, muss ich sagen. Sie sind vor allem so ein Team, was natürlich von seinen Stars lebt. Die Defense lebt von Ramsey und Donald. Und dann haben sie natürlich 2 Key-Positionen einfach mit Top 2, Top 3 Playern auf der jeweiligen Position belegt. Und bei Aaron Donald brauchen wir nicht drüber sprechen, dass er der Beste auf seiner Position ist. Bei Jalen Ramsey gibt es auch eigentlich keine Diskussion, dass er Minimum Top 3 ist.
Minimum,
also ich glaube, keiner hat ihn tiefer als Top 3 Cornerback, würde ich sagen. Und Sean McVay als Coach halte ich genauso viel von wie von Shanahan. Also jemand, der den hat in der Offense, der wird immer einen Weg finden zu scoren. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie groß ist das Upgrade von Goff zu Stafford? Und aus meiner Sicht, das habe ich schon häufiger erwähnt, ist dieses Upgrade, wenn Stafford fit ist, einfach riesig. Ich glaube, dass diese Offense richtig viel liefern wird und deswegen gefallen sie mir richtig gut. Und meiner Meinung nach sind sie Top 5. Ich bin richtig hyped auf diese Offense und ja, die Defense, sie haben wichtige Spiele abgegeben, keine Frage, Johnson muss man auch erstmal ersetzen, aber das hat man vor der letzten Saison halt auch gesagt. Da hat man auch gesagt, ja, die werden Trash sein, weil sie haben so viele Spieler abgegeben. Ich glaube, gute Teams und gute Coaches finden immer einen Weg, erfolgreich zu sein und ich habe bei den LA Rams ein gutes Gefühl.
Ja, deswegen
Platz 5.
Das ist für mich so ein bisschen der X-Faktor, die Defense. In der Offense, dass ich auch ein Stafford-Fan bin, das haben wir jetzt oft genug erwähnt, aber die Defense könnte so ein bisschen das Fragezeichen werden, weil sie sind die Number-One-Defense aufgrund ihres Defense-Coordinators geworden, Brent Staley, der ist jetzt weg. Mhm. Mal gucken, wie gut das ersetzt wird. John Johnson finde ich gar nicht so dramatisch, der war wirklich, ich finde, das ist ein krasser Systemspieler gewesen. Mal gucken, wie gut der bei den Browns sein wird. Aber ich glaube trotzdem auch an diese Defense, deswegen habe ich die Los Angeles Rams auf Platz 4 bei mir, also ein weiter oben. Und ja, ich habe sie ja immerhin auch in unserer Prediction-Folge als Super Bowl-Kandidat gehabt, also muss ich sie auch irgendwie hochranken, oder? Also können sie jetzt nicht Platz 18 sein, das wäre ein bisschen unglaubwürdig. Ja. Nein, deswegen sind sie bei mir Platz 4 und ich ahne, wer bei dir Platz 4 ist und wer bei mir Platz 5 ist. dass wir da hier schon wieder einen Switch haben könnten. Und zwar habe ich auf 5 die Cleveland Browns.
Nee, da haben wir keinen
Switch. Dann haben wir keinen Switch. Okay, dann hast du deinen Hype-Train ja wirklich richtig, richtig krass ausgenutzt mit den Cleveland Browns.
Ich habe es auch richtig übertrieben, aber ich wollte das einfach konsequent durchführen.
Ja, alles klar. Ja, dann muss ich selbst treu bleiben. Okay, ich hätte es gedacht, aber gut. Ja, Cleveland Browns, warum habe ich die da? Prinzipiell ist das einfach ein Team mit unglaublich viel Tiefe auf beiden Seiten des Balls. Also da macht es mir gar keine Sorgen. Also wo ich bei den Packers meinte, oh, wenn da die 1-2 raus sind, dann wird es dünn. Ja, das Gefühl habe ich bei den Browns halt nicht. Ja, das ist eine gute Offensive Line. Die haben Waffen auf Receiver, vorausgesetzt Beckham und Landry kriegen sich mal ein bisschen ein, beziehungsweise eher Beckham. Die haben unglaublich gutes Running Game mit Chubb und Hunt. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich immer noch skeptisch bin, ist, ich glaube immer noch nicht so sehr an Baker Mayfield. So, auch hier, ähnlich wie bei den Seahawks zum Beispiel oder auch bei den Patriots, erwarte ich von dem QB oder auch den Cardinals, das muss man mir erstmal beweisen. So, von Baker Mayfield, der ist jetzt in der Bringschuld, der muss mir jetzt zeigen, so, ich kann konsequent jedes Spiel spielen. So, und ich spiele nicht überragend und dann wieder mies. Überragend und wieder mies. So, ich erwarte von ihm, dass er jetzt über 5 Wochen zeigt, dass er am Stück gut spielen kann. Wenn er das schafft, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich die Browns auch höher ranke. Aber wobei wir reden hier von Platz 5, also das ist schon hoch. Also das ist ja schon hoch.
Ja, du hast sie nicht ganz so hoch wie ich.
Das stimmt. Das offensichtlich.
Ja. Aber ich würde jetzt noch nicht verraten, wo ich die Browns sehe.
Cliffhanger an dieser Stelle sozusagen.
Ja, das wäre ein richtiger Cliffhanger. Ich habe nämlich die Buffalo Bills auf 4.
Ja, okay.
Einfach, die sind eingespielt. Sie sind für mich ein Super Bowl-Contender. Sie sind tief auf allen Positionen. Sie sind mit Emmanuel Sanders in den Receiver geholt, der, glaube ich, immer noch unterschätzt wird, wie wichtig so einer ist. Weil er ist vielleicht keine Nummer 1, aber er ist eine sehr gute Nummer 2, die man rumschieben kann. Und dieses Eingespielte gefällt mir. Die einzige Frage, die ich mir stelle, wie kriegen sie... Ich habe bei den Bills immer gedacht, die hätten eine krasse Defense und jetzt haben sie letztes Jahr eigentlich so einen Hänger in der Defense gehabt. Und ich weiß nicht, wie hoch dieses Ceiling ist. Die Offense ist super. Die wird dieses Team auch weiterhin tragen. Für mich ist halt nur die Frage, warum ich sie noch nicht Top 3 habe bei den Bills. Wie gut ist diese Defense? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Picks, die sie gemacht haben mit Rousseau und Basham, schon eine Menge gebracht haben, was in Richtung Pass Rush angeht. Dass dann auch die Cornerbacks, also die Secondary, ein bisschen weniger covern muss in irgendeiner Form. Sie haben mit Edmonds, glaube ich, einen richtig geilen Linebacker dazu. Und für mich sind die Buffalo Bills auf jeden Fall Top 4. Ich glaube, dass sie eine Chance auf mehr haben. Sie sind für mich ein Super Bowl-Contender. Josh Allen habe ich noch gar nicht erwähnt, wie gut ich ihn halte. Ich erwarte mir sozusagen, er hat jetzt einen riesen Step gemacht, dass er in die MVP-Konversation kam. Ich erwarte mir eigentlich innerlich sogar noch einen kleinen Step, dass der noch ein Stückchen besser wird. Und damit, also ich glaube, der wird mit Erfahrung tatsächlich besser. Und ich sehe keine Negativpunkte bei den Bills. Und deswegen habe ich sie auf Platz 4 und finde sie da richtig gut.
Ja, ich habe die Bills halt auf 3. Also ich habe die Bills auf 3. Ja. Das wird immerhin auch mein Super Bowl-Sieger. Das ist laut meinen Predictions. Gewinnen die knapp gegen die Chiefs und im AFC-Game. Und ich finde, das ist so ein Team, es gibt Teams im Draft, die nailen ihre Picks, weil sie im Rebuild sind und man sagt so, die haben jetzt ihre Ecksteine geholt. So, und die Bills haben aber den Luxus zu sagen, okay, wir picken jetzt und die Spieler machen uns instant besser. Und ich glaube, das haben sie gut gemacht. Also, das ist sozusagen, die Rookies geben Ausschlag darüber, wie viel besser sie wirklich werden können. Und ich glaube, sie haben ihren Pass-Rush mit Rousseau deutlich verbessert, weil sie ihren Rookie aus dem Vorjahr, Ipenisa, entlasten. Deswegen macht mir die Defense gar nicht so viel Sorgen. Und die Offense, da macht mir halt das sind auch so ein paar Lücken, so Tight End zum Beispiel, haben sie einfach niemanden, so Knox, okay.
Knox?
Ja, da warten auch alle noch irgendwie auf ein Breakout und dahinter nur noch ein und das ist alles da ein bisschen dünn. Running Back, den brauchen sie im System nicht so, aber was für mich wichtig ist, ist, dass Brian Daboll dort geblieben ist und deswegen glaube ich, die Offense wird mit einer kompletten Offseason jetzt auch noch nur besser und die Defense ist stark genug. Also ich halte sehr viel von den Bills und der Unterschied zu den Browns ist einfach, dass ich hier tatsächlich vom QB überzeugt bin. Er hat mir jetzt gezeigt, dass er es drauf hat letztes Jahr und deswegen kriegt er hier den Vertrauensvorschuss vor den Browns.
Ja. Sehr gut. Kommen wir zu Platz 3. Ich finde es bei Power Rankings immer, also ich werde dir nicht widersprechen in dem Sinne. Es sei denn, du hättest jetzt die Jets auf 3 gepackt, dann würde ich sagen, okay.
Warte mal ab, was ich auf 1 habe.
Ja. Wen hast du auf 3?
Ja, das waren ja die Bills. Die Bills habe ich auf 3.
Ich habe die Kansas City Chiefs auf 3. Merke ich gerade. Und ja, also wie gesagt, einmal, ich habe Cleveland noch nicht erwähnt. Und die Kansas City Chiefs, ich habe mir hier einfach geschrieben, die Kansas City Chiefs sind Mahomes, natürlich haben sie Hill, sie haben Kelce, aber ich bin halt einfach gespannt und deswegen ist dieses Power Ranking jetzt für mich, im Moment stehen sie für mich auf 3, weil ich nicht weiß, wie gut diese O-Line ist. Sie haben gute Namen verpflichtet, die mir alle richtig gut gefallen. Ich halt glaube, dass diese O-Line am Ende der Saison richtig gut sein wird, wahrscheinlich Top 7 sein wird. Und aber eine O-Line muss sich einspielen, es kommt viel auf diese eingespielte auf Abstimmung an, auf Timing. Und ich weiß nicht, ob sozusagen am Anfang der Saison eventuell diese O-Line sich noch einspielen muss in irgendeiner Form. Dann fehlt mir bei den Receivern einfach eine Outside-Präsenz. Was passiert denn, wenn Tyreek Hill verletzt ist? So. Und natürlich haben sie dann noch Kelce, aber kann sozusagen Nicole Hartman die Rolle von Tyreek Hill ersetzen, könnte er das? Das weiß ich nicht. Hat die Outside-Präsenz von Sammy Watkins, darf man meiner Meinung nach, wenn er fit ist, auch nicht unterschätzen. Und dann ist bei den Kansas City Chiefs wirklich das Problem. Wir haben bei den 49ers oder bei den Chargers davon gesprochen, dass sie balanced sind und dass wir sie deshalb hoch haben. Die Kansas City Chiefs sind nicht balanced. So, die haben in der Defense, haben sie Matthews, sie haben Chris Jones, ja, sie haben vielleicht noch einen Frank Clark, aber das ist alles. Sie leben von der Offense, sie leben von Mahomes und ich weiß nicht, ob das reicht, keine Ahnung. Natürlich sind ein Team mit Mahomes ist immer ein Super Bowl-Kandidat, aber ich sehe das Ganze so ein bisschen skeptisch und ich habe mir innerlich einfach mal vorgestellt, würde ich dieses Team überhaupt auf 3 setzen, wenn sie nicht Mahomes hätten, sondern sagen wir mal Ryan Tannehill auf Quarterback. Und dann würde ich sie definitiv nicht auf 3 setzen, sondern dann wären sie bei mir da, wo die Tennessee Titans jetzt sind. Und deswegen habe ich sie auf 3.
Ja, ich habe die Kansas City Chiefs auf 2, aber ich müsste lügen, wenn ich nicht das gleiche Gedankenspiel gemacht habe wie du. Also es ist so ein bisschen, habe ich mir ja, auch gar, es wirkt so ein bisschen wie Blasphemie, die Chiefs weiter nach hinten zu setzen. Und Mahomes ist ja wirklich wie so ein Cheatcode. Aber du hast recht, die Defense gefällt mir auch nicht besonders gut. In der Offense hängt es wirklich an einzelnen Spielern. Also eigentlich genau das, was wir zu den Packers gesagt haben, ne, hinsichtlich dieses, ja, man verlässt sich auf einzelne Spieler in der Offense und wie die Titans, was die Defense angeht. Also eigentlich, wenn man jetzt unsere Argumentation so zuhört, also es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn jeder von uns die Chiefs irgendwie auf 5 oder 6 gesetzt hätte. Ne? Und das wäre vielleicht jetzt mal auch ein Big Splash gewesen, aber so ganz traut man sich dann doch nicht, weil ist ja nicht so, dass das in den Jahren zuvor anders war. Also die Defense von den Kansas City Chiefs war noch nie überragend. Das war immer die Offense, die einfach unendlich viel Punkte gemacht hat und bis jetzt hat es auch gut geklappt, was Verletzungen angeht und deswegen traut man sich gar nicht, die Chiefs irgendwie weiter nach hinten zu setzen, deswegen bleiben sie auch erstmal hier. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch 5 Wochen vielleicht eine Überraschung haben in unseren Power Rankings. Also,
ja, definitiv.
Und also ist hier mehr möglich als bei den Bills oder den Browns, meiner Meinung nach.
In der AFC. Ja. Ja, und wie gesagt, Mahomes ist ein Cheatcode. Das kann man ganz klar so sagen. Und der macht dieses Team so viel besser, dass man es teilweise, glaube ich, gar nicht einschätzen kann, wie viel besser er dieses Team macht. Und deswegen finde ich, in dieser MVP-Konversation müsste man Mahomes eigentlich, er ist der beste Quarterback dieser Liga und diese Quarterback-Position ist so unglaublich wichtig, dass so ein Team in so einem Power-Ranking halt mal 4, 5 Plätze nach oben geht. Weil Mahomes halt so gut ist und so den Unterschied macht. Ich finde ihn wirklich, er ist für mich im Moment, wenn ich überlege, wie ranke ich Quarterbacks, dann würde ich sagen, er ist seine eigene Stufe. Und also er hat seine eigene Stufe, was das Power, was das Quarterback-Play angeht. Und der Unterschied zu Rodgers ist natürlich noch krass. Josh Allen ist sozusagen auf dem Weg irgendwo hin. Lamar Jackson ist für mich ein eigener Typ Quarterback. Brady hat so viel Erfahrung und ist so effektiv in dem, was er macht, dass er immer eine Gefahr ist. Aber seine eigene Stufe, wenn ich Talent, körperliche Voraussetzungen und Armstärke und Spielintelligenz hinzupacke, da ist Mahomes auf einem eigenen Level sozusagen, weil man sieht bei Mahomes beispielsweise immer diese Highlight-Plays, aber wie gut der Play-per-Play ist sozusagen, wenn er wirklich 10, 15 Plays am Stück abliefern muss, ohne einen Fehler zu machen, da sieht man die Qualitäten eines Quarterbacks und da ist Mahomes sogar unterschätzt, glaube ich, weil man halt so viel von seinen Highlight-Plays sieht.
Ja. Nicht dieser Sidearm so, Sidearm Throw, No Look Pass ist das, was ihn so krass macht, sondern halt wirklich, dass er das Game managen kann, dass er jeden Ball irgendwie anbringt, ne? Auch die vielleicht auf Tape nicht spektakulär aussehen, aber die über die Mitte ins kleine Fenster. So, das sind die Sachen, die Mahomes so gut machen. Und dass er im Notfall loslaufen kann. Also, ist einfach ein rundum guter QB. Ja. Aber deswegen, ja, deswegen Kansas auf 2. Wer ist denn bei dir auf 2? Jetzt wäre mal gespannt.
Die Tampa Bay Buccaneers.
Was? Okay. Ja, uff. Da hast du aber ordentlich Kohle in den Hype-Train geschaufelt, ey.
Okay. Ja, ey, einer muss es doch machen. Einer muss es. Sorry, also, ne?
Ich find's gut. Ich habe gestern hier gesessen und mir gedacht, boah, meine Top 1 und 2 sind so langweilig. Und du hast Eier gezeigt. Finde ich gut.
Ich habe, ganz ehrlich, wenn im Februar die Browns im Super Bowl sind, ne? Ja, dann, was meinst du, wie ich mich hier selbst beweihräuchern
kann? Nein. Bei dir beweihräuchern darfst du nicht nur, wenn die den Super Bowl gewinnen. Also das ist für dich das Maß aller Dinge und das ist das, was die schaffen müssen, um den Hype zu rechtfertigen. Aber vielleicht schaffen wir es ja.
Aber ich bin auch der Einzige gefühlt, der dieses Jahr einen Hype auf die hat.
Aber vielleicht nicht so ein Hype.
Ja. Ey, aber bei den Buccaneers, ne, natürlich sind die Super Bowl-Favorit. Und man wettet eigentlich nicht gegen den aktuellen Champion. Und man wettet auch nicht gegen Tom Brady, gerade ich wette nicht gegen Tom Brady. Aber ich weiß nicht, sie haben jetzt alle Starter wieder, die wissen, dass sie gut sind. Sie haben so eine Feel-Good-Atmosphäre, die kann performen. Also die sagen ja auch ganz klar, dass sie den zweiten Ring holen wollen. Aber ich weiß nicht, vielleicht fehlt jetzt auch der letzte Biss. Das ist halt immer die Frage. Wenn ich so eine Wohlfühlatmosphäre schaffe, gehe ich dann wirklich jeden Tag bis ans Ende, bis ans Limit. Das ist das Einzige sozusagen, was ich gegen die Tampa Bay Buccaneers sagen kann, warum ich sie nicht auf 1 habe, weil sie sind gut, sie haben alle Starter wieder, sie sind ein komplettes Team und sie sind jetzt sogar eingespielter als letztes Jahr und sie haben letztes Jahr schon den Super Bowl gewonnen. Von daher, ja, man wahrscheinlich unter normalen Bedingungen müsste man sie auf 1 haben, gerade in so einem Power Ranking, was vor der Saison stattfindet. Aber nein, ich sage jetzt einfach mal nein. Ich sage Platz 2 Tampa Bay Buccaneers.
Nice, der Küchenpsychologe. Du bist das kann ich an, er wird es auch hören, du bist wie mein Vater, was das angeht. Auch immer bei Fußballspielen, dann kamen irgendwelche abstrusen psychologischen Begründungen. So der Hamster von dem rechten Innenverteidiger hatte gestern Nacht Schnupfen und das nimmt ihn mental so sehr mit, dass der 3 Eigentore schießt. So. Ja. Also wenn es einen Spieler gibt, wo ich nicht an Wohlfühlatmosphäre glaube, dann ist das Tom Brady. Also ich glaube, das ist der ehrgeizigste Mensch, der irgendwo rumrennt und definitiv so ein guter Leader ist, dass der jeden Spieler, der in diesem Team auch nur annähernd andeutet, sich wohlzufühlen, zu sagen, ey, du darfst hier Spaß haben, aber wir holen diesen Ring und jeden mit.
Aber nicht so viel Spaß.
So, wir holen diesen Ring. Ja. So, und ich glaube, der nimmt da einfach jeden mit. Also ich glaube tatsächlich, das gibt's da nicht. Und ich habe mal letztens gehört, das letzte Team, was es geschafft hat, nach dem Super Bowl einfach alle Spieler zurückzuholen, waren die Raiders 77. So, 1977. Ja. So, die haben alle wiedergeholt. Und ich glaube, die Raiders sind im nächsten Jahr auch irgendwie ziemlich weit gekommen. Sie haben nicht den Super Bowl nochmal gewonnen, wenn ich, ne, aber egal. Ja,
sie kommen halt ins Finale und verlieren gegen die Browns.
Ja, mein, okay. Also, ach so, die Bucks. Ich habe gerade, die Raiders? Was ist jetzt? Jetzt ist er völlig irre. Nein, aber auf jeden Fall haben die alle Spieler zurückgeholt. Das ist einfach krass. Und da sieht man mal, wie selten das ist. Und ich glaube, die haben auch noch alle Bock und die haben auch noch alle genug drauf, um das zu schaffen. Also die Buccaneers sind bei mir sind die Nummer 1 und ich hätte sie gern da weggenommen, ne? Aber ich habe halt einfach keinen Grund gefunden und man muss einfach sagen, es gibt keinen Grund.
Du musst dir vorstellen, Chuck Barrett hätte richtig viel Geld kriegen können und er hat einfach für dasselbe unterschrieben wie irgendwelche Trey Hendricksons dieser Welt und Chuck Barrett ist definitiv besser.
Ja.
Also, und das ist halt so ein Effekt, wenn Spieler auf Geld verzichten, um da zu spielen.
Ja. Dann haben sie halt vielleicht doch ein bisschen Spaß, ne? Und sehen die Chance auf den nächsten Ring. Genau, also das ist einfach ein rundum gutes Team. Und jetzt nur zu sagen, ey, ich will hier einen fancy Pick machen, dann hätte ich nicht die Browns, sondern dann hätte ich die Bills so irgendwie auf einsetzen können. Das wäre jetzt so mein Dark Horse Number One Tipp gewesen. Aber ich habe es einfach nicht so, kann ich nicht machen. Die Bucks sind aktuell Team Nummer 1 und ich habe kein Power Ranking gefunden, wirklich null. Wo das nicht so ist. Also die Bucks, ich habe eins gefunden und das gehört Torben. Aber ja.
Ja, genau. Und ey, man muss sich jetzt hier auch mal als Football-Experte etablieren. Ne? Und deswegen habe ich die Browns auf 1, weil sie tief sind, weil sie wenig Schwächen haben, wahrscheinlich eher keine. Sie sind vom Floor her, finde ich, richtig gut, aber auch vom Ceiling, weil sie haben sozusagen sowohl die Base, dass sie halt konsequent überall gute Spieler haben, aber sie haben auch die Star-Power. Weil Myles Garrett würde ich auch nicht unterschätzen. Denzel Ward ist ein super Cornerback. Johnson, du hast, ist im richtigen System, kann er richtig gut performen. Deswegen glaube ich, dass diese Defense auf jeden Fall einen Step machen wird. Und Mayfield, ich sage, er hat letztes Jahr performt. Ich glaube auch daran, dass er nächstes Jahr wieder performen wird mit diesem Coach, weil von Stefanski halte ich eben auch viel. Und du hast Landry und Beckham angesprochen. Für mich immer noch super Receiver. Dieses Thailand-Trio, was die haben, unterschätzt es für mich da immer noch Harrison Bryant. Die O-Line ist für mich Top 5. Und deswegen sage ich, jetzt mit einem Jahr mehr Erfahrung, mehr Eingespieltheit, wenn ich mir den Kader angucke, keine Schwächen. Und ein Super Bowl zu verteidigen ist unglaublich schwer. Deswegen die Cleveland Browns.
Ich feiere es. Und was ich zu John Johnson gesagt habe, bezog sich nur darauf, dass ich glaube, bei den Rams wird er nicht so krass fehlen, wie man vielleicht denkt. Aber das bedeutet nicht, dass er woanders nicht super gut sein kann. Ne? Also insgesamt ein sehr, sehr, ja, wirklich, ist auch ein richtig, richtig gutes, gebalancedes Team. Aber bei mir scheitert es ein bisschen am Baker. Aber das haben wir jetzt schon lang genug ausdiskutiert.
Man muss um diesen Pick hier zu rechtfertigen, ne, muss man an Baker Mayfield glauben.
Ja, das ist Grundvoraussetzung dafür. Und ja,
also.
Ja, ey, ich würde sagen, jeder, weil das jetzt ein bisschen konfus war, weil wir natürlich ein bisschen gesprungen sind, jeder sagt einfach nochmal stumpf seine Top 10. Ja, einfach mal von 10 zu 1. Du darfst anfangen.
Ja, ich habe die Chargers auf 10. Ich habe die Titans auf 9. Die 49ers auf 8. Die Green Bay Packers auf 7. Die Baltimore Ravens auf 6. Die LA Rams auf 5. Die Buffalo Bills auf 4. Die Kansas City Chiefs auf 3, die Tampa Bay Buccaneers auf 2 und die Cleveland Browns auf 1.
Er kann das nicht sagen, ohne zu lächeln. Ne? Die Cleveland Browns sind 1. Die ganze Zeit war es richtig trocken im Gesichtsausdruck und dann kommt die 1. Cleveland Browns, ich Fuchs. Naja, okay. Ja. So, also ich
tue jetzt auch gerade so, ich werde auch definitiv, wenn die erfolgreich sind, einfach so tun, als wäre ich so ein bisschen schlauer als jeder andere.
Okay, so. Das darfst du dann auch. Na gut. Ich bin eh gespannt, wie viele Picks von uns am Ende hinhauen. Aber eins steht schon mal fest, wir können nicht beide recht haben, weil wir fast nie gleich sind. So, also ich habe auf 10 die Tennessee Titans, auf 9 die Los Angeles Chargers, auf 8 die San Francisco 49ers, auf 7 die Baltimore Ravens, auf 6 die Green Bay Packers, auf 5 die Cleveland Browns, auf 4 die Los Angeles Rams, auf 3 die Buffalo Bills, auf 2 die Kansas City Chiefs, auf 1 die Tampa Bay Buccaneers. Und sag mal, wir haben, glaube ich, aber kein Team irgendwie drin, was der andere nicht hat, oder? Wir haben die nur variiert, aber ich glaube, wir haben kein Team, was der andere, also jetzt irgendwie so, es wären ja auch nicht viele. Also du hast die Pats nicht drin, die Seattle Seahawks nicht. Nee, wir haben die gleichen Teams halt nur anders durchgemixt.
Genau, also unsere Top 10 ist so vom Level her. Wahrscheinlich hätten wir auch in den Top 15 ähnliche Spieler. Aber irgendwann wird man dann sozusagen eine Range finden, wo man einen Unterschied hat. Aber wir sind vom selben Team, von denselben Teams ausgegangen.
Ja.
Also schon spannend.
Spannend, spannend, spannend. Ja, das waren unsere Power Rankings, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, zweite Werbepause. Wir haben ja noch unseren ersten Partner sozusagen, firstdown.eu, Bonzo. Mit Quark 10 bekommt ihr da 10% auf Handschuhe und Schuhe. Und dieser Code geht bis zum German Bowl, bis zum 9. Oktober. Wer sich jetzt sozusagen für die Playoffs nochmal eingrooven möchte oder auch in die Regionalliga-Saison, die geht ja noch ein bisschen, weil es gibt hinterher auch Aufstiegsspiele, die ihr spielt, glaube ich, sogar nach dem German Bowl noch. Ne? Also ich glaube, da habt ihr auch noch Spiele teilweise.
Genau.
Und deswegen jetzt nochmal vernünftig eindecken, vielleicht auch die pinken Handschuhe rausholen.
Ja, sehr gut. Ja, ich werde den Code benutzen müssen, du. Meine Handschuhe sind letztes Mal kaputt gegangen. Die haben auch lange gehalten, alles gut, aber irgendwie in irgendeiner Situation, Block-Tackle, was auch immer, gucke ich auf meine Hand und sehe nur, wie mein Daumen mich so angrinst und sagt, ey, gut, du hast gar kein Geld für Handschuhe, aber jetzt musst du welche kaufen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich krieg 10%, gar kein Problem.
Richtig. Codewort Quark10. Ne? Quark10 ist das neue Zauberwort. Wir versuchen für die American Football Shops sozusagen für euch Rabatte zu verhandeln. Und das ist sozusagen unser Service an unsere Community. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Partnerschaft. Werbung, Ende.
Boah, ich bin ein bisschen aus der Puste, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Hier. Oh Gott, nein. Ja. Okay, den Witz spielen wir jetzt nicht weiter. Den ignorieren wir jetzt einfach.
Ich find den Witz richtig gut, deswegen, wie du dann in deiner Villa jetzt hier sprintest.
In meinem Anwesen. Ja. ich muss dann halt auch erstmal, drei Stockwerke runter wieder, ne? Also das ist schon anstrengend.
Ja, ich bin, also mein Werberaum ist halt auch in einem ganz anderen Gebäudetrack.
Ey, du, ich muss sogar noch durch den Pool schwimmen, um da hinzukommen, ne? Das ist immer richtig stressig. Ja. Zieh mir dann noch die zack, ne? Nein, okay. Ja. So, also kommen wir zu unserer. Also
wenn ihr uns bei Twitch und bei YouTube live anguckt, dann seht ihr genau das, wie Tobi dann durch den Pool schwimmt.
Scheiße.
Um hier ein bisschen Werbung zu machen.
Den habe ich gerade abgebaut und das ist auch nur so ein Lümmelpool und ja, der hat auf jeden Fall meinen Rasen gekillt. Egal. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie.
Du meinst deinen Space Shuttle Landeplatz aber im Garten.
Ist so, ich muss jetzt mal, ich habe jetzt schon 5 Krankenhaushubschrauber abgewehrt, die hier landen wollten. Ich so, nee, hier ist keine Fläche, geht weg.
Ey, ihr müsst 500 Meter weiter, Leute.
Ja. Jetzt geht das, das nächste Krankenhaus. Oh, Spoilerboom, in welcher Range wir wohnen. So, Game Predictions. Das müssen wir jetzt auch noch machen, ne? Also zu sagen, wie geht Week 1 aus? Ich würde sagen, wir sagen einfach die Spiele. Ja,
ja,
und hauen dann, und ich würde auch sagen, einer liest die vor, ich lese die jetzt einfach mal vor und aus dem Bauch heraus sagst du mir, wer gewinnt und danach sag ich, wer gewinnt. Wollen wir es
so
machen?
So aus dem Bauch heraus, dass ich es mir vorher aufgeschrieben habe, wen ich glaube, wer gewinnt.
Ja. Na gut, okay. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich habe mir das vorher auch aufgeschrieben, aber das ging auch so bam, 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 bam. Also ja, es war beim Aufschreiben war es eigentlich aus dem Bauch heraus.
Hm? Ja, man muss sagen, wir haben uns jetzt auch keine Scores überlegt in dem Sinne, weil das ist unglaublich schwer zu predicten.
Ja, das ist eh affig, also, ne? Das ist so affig. Ja. Aber wir können ja so 1-2 Sätze sagen mit wird deutlich oder werden viele Punkte. So, ne?
Ja.
Okay, erstes Spiel ist natürlich das Donnerstagsspiel. Dallas.
Heute,
ne? Witzig. Ich habe, weißt du, auch woanders passieren Fehler. Ja. Around the NFL Podcast, ja, hat er gesagt, das ist am Dienstag. Und ich mir so gedacht, auch ihr macht Fehler.
Amateur.
Und niemand hat ihn verbessert. Dafür Geld. Die kriegen, ja, und nicht zu knapp. Okay.
Du hattest einen Job und das ist dein Job. Und du weißt nicht, wann das Spiel ist. Naja.
Dallas at Tampa.
Sieg Tampa wird knapper, als man denkt. Weil ich von Dallas viel halte und glaube, eingespielt halt und erstes Spiel und drauf vielleicht noch ein bisschen Rost sozusagen in den Gelenken.
Okay.
Das ist meine Begründung.
Ich sage auch Tampa Bay Buccaneers, aber bei mir wird es deutlicher. Einfach weil ich glaube, die Cowboys haben Potenzial, aber die Buccaneers sind einfach so eingespielt, dass die Cowboys so erstmal von dieser Macht überrollt werden, um dann in Woche 2 zu zeigen, dass sie ein gutes Team sind. Okay. Philadelphia at Atlanta.
Sieg Atlanta. Ich vertraue Jalen Hurts nicht und sehe bei Atlanta einfach sozusagen den hohen Floor durch Matt Ryan, durch Calvin Ridley und die Defense von den Eagles muss mir erstmal zeigen, dass sie die stoppen können.
Ja, ich habe auch die Atlanta Falcons und das ist auf jeden Fall kein Highlight-Game, würde ich mal behaupten. Hier haben wir beide auf dem letzten Platz in der jeweiligen Division gerankt. Ich glaube, es wird nicht so deutlich, es wird relativ knapp, aber am Ende gewinnen das die Atlanta Falcons. Okay, ja, nächstes Spiel. Die Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills.
Da habe ich die Bills. Ja. Einfach, weil ich die Bills die müssen sich nicht einspielen, weil sie eingespielt sind. Dieses Jahr kann ein richtig schwieriges Jahr für die Steelers werden. Deswegen Bills.
Ja, ich glaube, bei der Defense von den Steelers wird den Bills Probleme machen, aber am Ende outscored die Offense von den Bills die trotzdem. Deswegen auch Buffalo relativ deutlich. Ja, auch mein Sieger in diesem Spiel. Okay, nächstes. Die Minnesota Vikings gegen die Cincinnati Bengals.
Da habe ich Sieg Vikings. Muss aber sagen, dass ich da tatsächlich ein bisschen gegrübelt habe. Ich hätte auch vielleicht den Bengals den Sieg gegeben. Ich glaube, das Spiel wird knapp. Ich glaube, dass die Bengals sozusagen, wenn Joe Burrow fit ist und einen Step nach vorne macht, auf jeden Fall Potenzial haben und die Vikings eventuell ärgern könnten. Mein Vertrauen ist aber einfach noch nicht da und ich weiß, dass die Vikings mit dem Spielermaterial abliefern können.
Ja, ich habe auch die Vikings vielleicht sogar ein bisschen deutlicher, einfach weil die eingespielt sind. Die kennen sich alle schon und Bengals haben jetzt einen Burrow, der von der Verletzung wiederkommt. Die haben immer noch keine O-Line. Jamar Chase droppt die Bälle, da sind genau so viele Fragezeichen. Deswegen glaube ich, die brauchen ein bisschen, wenn sie überhaupt reinkommen in die Season, dann bestimmt nicht ab Week 1. Deswegen gewinnt das hier Minnesota einfach aufgrund ihrer Erfahrung. Nicht, weil sie jetzt überragend sind, sondern einfach, ja, weil sie erfahrener sind. Okay, das nächste Spiel. San Francisco 49ers gegen die Detroit Lions.
49ers und das deutlich.
Ja, echt? Ich habe die Detroit, nein, natürlich nicht. Ich habe auch das deutlich. Also wenn die Lions 3 Punkte scoren, ist ein gutes Game so ungefähr. Also, nein, aber das stimmt nicht. Ja. Ich finde die Lions gar nicht so mies, aber die San Francisco 49ers werden das hier, denke ich, richtig deutlich gewinnen.
Ja.
Okay, definitiv. Nächstes Spiel. Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans.
Da habe ich, ich muss hier kurz ein bisschen meine Unterlagen gucken, die Arizona Cardinals habe ich, dass die gewinnen. Gegen die Titans. Ich weiß, ich habe sie tiefer gerankt als die Titans, aber für mich gewinnen die gewinnen die Cardinals in dem Fall. Und weil ich einfach glaube, also ich hoffe einfach, dass diese Offense performen wird. Ich sehe da Potenzial und vielleicht ist das auch so ein Pick, wo ich sage, ich will, dass die performen. Kann's nicht weiter begründen, weil sonst wird es ein enges Spiel. Ich finde beide Teams gut.
Das wird ein super enges Spiel. Und ich habe tatsächlich auch, obwohl ich auch die Titans höher gerankt habe, die Cardinals hier etwas weiter vorn. Und ich rede hier von, wenn ich jetzt, das wird ein richtiges Offense-Spiel. Das glaube ich. Mhm, und am Ende entscheidet das so ein extra Punkt oder irgendwie sowas. Ne?
Sowas kann ich mir auch vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall sehenswert, das Spiel, glaube ich.
Wie was?
Ich glaube, sehenswert, das Spiel. Also, dass es bis zum letzten Moment, vielleicht in der deutschen DAZN-Konferenz, die man jetzt ja gucken kann, ja, dass man da bis zum letzten Moment sozusagen die Cardinals gegen Titans auf der Spur haben muss.
Das wird auf jeden Fall ein richtiges Shootout, glaube ich. Okay, ja. Aber dann, da sind wir immer noch bis jetzt bei jedem Pick gleich gewesen. Ja. Hier hätte ich tatsächlich gedacht, so, hier bin ich mal ein bisschen mutig. Aber ja, nein, Tom auch. Okay, nächstes Spiel. Seattle Seahawks gegen die Colts.
Da habe ich tatsächlich, ich hab gesagt, dass die Colts gewinnen.
Ah, okay. Ah.
Und ich weiß, der logische Pick ist, dass die Seahawks gewinnen. Aber bei den Colts läuft jetzt gerade alles scheiße.
Gutes Argument dafür, dass sie gewinnen.
Ja, meine Küchenpsychologie ist, dass das Team so weit zusammenholt und so jetzt schon zu einer Einheit verformt, dass sie das spielen, was sie effektiv können. Und deswegen dann knapp gegen die Seahawks gewinnen, die sich nämlich nicht grün sind. Da trifft nämlich gute Teamchemie auf schlechte Teamchemie.
Torben setzt jetzt einfach mal voraus, dass eine Scheißsituation einfach eine gute Teamchemie befördert.
Also, ja, genau. Das ist jetzt hier meine Welt. Deswegen machen wir diesen Podcast.
Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, ich finde das nachvollziehbar. Also ich finde es. Alles ist möglich und ich finde die Colts prinzipiell gut, aber ich glaube gerade auch mit diesen ganzen Verletzungen Week 1 und mit dem Struggle mit Carson Wentz und selbst mit Carson Wentz hätte ich selbst mit Carson Wentz gesagt, sie verlieren, einfach weil Carson Wentz auch erstmal braucht und auch erstmal beweisen muss, dass es noch kann. Also ich gehe hier mit den Seattle Seahawks, aber einfach aus dem Grund, nicht weil ich glaube, die Seattle Seahawks werden jetzt hier eine Show abliefern, sondern weil bei den Colts einfach zu viel Fragezeichen sind. Aber ich finde deine Argumentation schön.
Ja, ich finde sie auch schön, deswegen habe ich sie aufgeschrieben.
Und ich finde es schön, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind. Okay, ja. Nächstes Game, Los Angeles Chargers gegen die, gegen das Washington Football Team.
Ja, hier habe ich Sieg Washington Football Team. Auch da, ich halte vom Washington Football Team viel, auch wenn sie nicht in den Top 10 waren. Ich halte auch von den Chargers viel. Ich glaube, dass dieses Spiel eng wird. Meine Theorie, die Chargers haben eine neue O-Line, die, glaube ich, vom Potenzial her echt gut ist. Aber die D-Line des Washington Football Teams ist halt extrem brutal. Und ich glaube, dass sie gegen eine uneingespielte Line nochmal richtig performen können und deswegen das erste Spiel knapp für sich entscheiden.
Witzig, das, was du jetzt sagst mit der D-Line, ist doch gleich ein Punkt, warum die Chargers das gewinnen. Fühlt sich Herbert doch gleich zu Hause. Hat er wieder Druck, dann wirft er auch besser. Das ist ein guter Faktor. Ja. Nein, aber ich habe das auch relativ knapp, weil ich glaube, das wird ein richtig, also gegen Washington in der ersten Woche wird schwierig. Und ich weiß, dass Fitzpatrick bei Fantasy immer in der ersten Woche performt. Einmal hat er mich richtig gerettet. Hat mein Starting QB sich verletzt. Ich musste Fitzpatrick holen, irgendwie noch irgendwo hergeholt. Da war er bei den Bills und auf einmal hat er irgendwie eine 40-Punkte-Game gehabt. In seiner ersten
Woche. Ich feier den Kerl.
Danach hatte er 5, aber du musst ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und deswegen glaube ich, dass das die Chargers zwar gewinnen, aber dass die sich wirklich die Zähne ausbeißen werden an dem Washington-Team und dass das richtig knapp wird am Ende. Also wieder so ein ganz klassisches Chargers-Game, wo ich wieder, Krimi pur. Okay.
Krimi pur und normalerweise geht sowas nie für die Chargers
aus. Ja, normalerweise ist dann am Ende das Field Goal, was nicht gemacht wird oder irgendwas. Aber Anthony Lynn ist ja nicht mehr da und mal gucken. Okay, nächstes Game. New York Jets gegen die Carolina Panthers.
Sieg Panthers. Einfach Sam Darnold wird richtig rasieren. Das ist meine Theorie.
Richtig rasieren.
Gegen sein altes Team.
Meinst du, da ist so viel Hass? Ich wette, der hat zu Hause so.
Ich glaube, das ist richtig
Hass. Weißt du, so, glaube, der hat zu Hause nicht so einen Schießraum.
Der hat so einen Adam Gaze Dartpfeil.
Ja, nee. Und, ja, genau, sowas. Oder wirklich wie so eine Schießanlage, aber nimmt Bälle und dann hat er so ein Bild von den Jets und danach, wenn das weg ist von Adam Gaze, also fuck! Ihr seid schuld, dass meine ersten Jahre verschwendet waren. Und dann donnert er da die Bälle gegen und diesen ganzen Frust bringt er mit ins Game. Und deswegen gewinnt das Ding die Carolina Panthers, sehe ich auch so. Ja. Aber ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Ich glaube, rasieren ist.
Ich glaube auch nicht, dass es ein schönes Spiel wird, aber ich glaube, dass die Panthers halt besser sind als die Jets.
Deswegen rasieren,
Wer
wird der Bessere sein? Okay, kommen wir zum absoluten Toilet Bowl, das grausamste Spiel, was ich definitiv nicht empfehlen werde zu gucken hier an dieser Stelle. Das ist die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans.
Aber die Jaguars gewinnen. Also für mich gewinnen die Jaguars, Trevor Lawrence gewinnt sein erstes Spiel. Die Texans können nicht eingespielt sein, weil ich glaube, die kennen sich untereinander nicht mal richtig.
Das haben sie noch nie gesehen.
So. Ah, du bist auch hier? Ja, okay, let's do this. Wir haben ja schon in 3 Teams zusammengespielt, genau. So ungefähr. Und deswegen die Jaguars gewinnen.
Witzig. Siehst du, ich sag, Houston holt hier seinen einzigen Sieg, weil die Jaguars noch nicht eingespielt sind. Ich mag die Jaguars, ich finde das ein gutes Team. Hat Potenzial und in der Range, wo ich sie sehe, sind sie okay. Aber ich glaube,
wir sind auf dem richtigen Weg. Man hat ein gutes Gefühl.
Ich glaube einfach, die Texans aufgrund der Erfahrung werden hier irgendwie das Ding gewinnen. Tyrod Taylor wirft einfach 180 Mal auf Brandon Cooks und gewinnt am Ende so das Spiel. Irgendwie schaffen die es. Das wird so schrecklich. Ne? Obwohl ich glaube, Trevor Lawrence wird richtig gut spielen, aber am Ende fehlen so 1-2 Punkte. Also ich glaube, dass das die Houston Texans ganz knapp gewinnen werden. Ganz knapp. Und das wird vielleicht der einzige. Im zweiten Spiel, wenn die wieder aufeinandertreffen, gewinnen das die Jaguars. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist jetzt genau das Gegenteil, weil das ist das Spiel, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und Torben wird es sich wahrscheinlich 3-mal angucken. Und das sind die Cleveland Browns gegen die Kansas City Chiefs.
Ja, Sieg Browns. Was ist das hier für eine Frage?
Okay, also der Ton war kurz weg, aber du hast wahrscheinlich einfach nur kurz gesagt, ja, die Browns.
Ja. Deswegen, also ich sehe da gar keinen Diskussionsbedarf. Also nein, also das Spiel wird, glaube ich, ein richtiger Shootout, würde ich sagen. Also ich liebe diese beiden Teams. Ich habe es letzten Dienstag schon gesagt. Das ist für mich das typische 42-35 Spiel. So, wo halt jedes Team am besten jeden Drive scored. Und wenn du einen Drive nicht scored, sondern nur ein Field Goal schießt, dann bist du schon sozusagen deutlich im Rückstand. Und ich setze auf die Browns. Ich glaube, das habe ich jetzt hier deutlich gemacht. Aber natürlich können das Kansas City auch gewinnen. Und das kennst du ja auch. Also das ist wahrscheinlich auch die wahrscheinlichere Variante. Aber ich glaube, dass das ein richtig entertainiges Spiel wird. Und wo ich mir eigentlich keine Sorgen mache, dass das nicht in irgendeiner Form nicht spannend sein könnte. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Spiel, wo man sozusagen eine Garantie hat, dass es ein geiles TV-Game wird und wo man auf jeden Fall sagen kann, das sollte man gucken, das ist auf jeden Fall sehenswert.
Ich hab tatsächlich auch die Cleveland Browns. Ja, also ich habe.
Ey, siehst du, also du besserst dich.
Ich besser mich, ich wurde bekehrt. Ich habe das eben noch geändert, weil ich so gehypt war von deinem Power-Ranking, dass ich gesagt habe, Kansas verliert das. 80-0. 80-3, weil Mahomes schafft es irgendwie in die Red Zone und dann schafft es der Butker mit einem Field Goal.
Nein, das wird schon knapp.
Das wird richtig knapp, aber das wird ein richtig geiles Game und das ist auch irgendwie ein Bauchgefühl und ich glaube Kansas, ich kann das gar nicht begründen. Ich habe einfach die Cleveland Browns genommen. Ich glaube Baker Mayfield wird dort ein gutes Spiel haben. Nächste Woche in Week 2 ist er dann kacke, aber in Week 1 wird er gut sein und deswegen reicht's, weil die Defense stärker ist von den Browns, um die Kansas City Chiefs zu schlagen, diese dann wiederum so richtig wach zu rütteln und danach Kansas in der Woche 2 gegen wen auch immer sie spielen, verdreschen sie einfach jeden. Aber das gewinnt dann Cleveland und ist das absolute Highlight-Game dieser Woche. Okay, nächstes Spiel.
Definitiv.
Für dich wichtig. Miami Dolphins gegen die New England Patriots.
Gewinnt für mich die Patriots. Ich glaube, dass die Patriots, man hat noch nicht genug Tape von Mac Jones. Die Coaches kennen sich, die Spieler kennen sich. Das ist eine Division. Und aber die Offense wird auf jeden Fall anders aussehen als letztes Jahr. Und deswegen wissen die Dolphins noch nicht ganz, was kommt. Und deswegen sage ich, die Patriots gewinnen. Und das ist natürlich, also ich würde niemals, glaube ich, auf eine Niederlage gehen.
Ja, das ist so ein Spiel, da kann alles passieren, ne?
Ja, es kann alles passieren.
Also ich hab so, wenn ich mir so meine Power Rankings angucke, dann habe ich so New England auf 12, Miami auf 13. Also das ist so, die sind so nah beisammen, ja. Und das, ich glaube, Tua hat mir in der Preseason ganz gut gefallen. Die Miami Dolphins werden ja, sehr gut auch gecoacht, ja. Also ich meine, Brian Flores kommt ja auch aus dem Hause des Gegners. Und da kommt immer gutes Coaching her. Nicht immer. Aber Flores ist auf jeden Fall ein guter Headcoach. Flores ist ein super Coach. Und ich glaube, dass die Miami Dolphins mit einem soliden Tour, ich sage jetzt nicht, dass der hier Week 1 rauskommt und auf einmal die Hütte abreißt, aber solide genug, dass dieses rundum doch recht starke Team ganz knapp gegen die New England Patriots gewinnen wird. Aber wirklich, das wird eine ganz, ganz knappe Kiste und ist für mich eins der schwierigsten Spiele hier, um es vorher zu sagen. Okay.
Ja, definitiv.
Nächstes Spiel. Die Denver Broncos gegen die New York Giants.
Da habe ich Sieg Broncos. Sie haben Teddy Bridgewater. Sie sind sozusagen das solide Team, was auf jeden Fall scoren wird, was eine gute Defense abliefern wird. Ich halte von den Giants viel. Ich glaube, dass die richtig Potenzial haben, dass sie richtig gute Leute geholt haben. Aber das setzen sich, also ich habe irgendwie mehr Vertrauen in die Ablieferqualitäten der Broncos. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Sieg Broncos. Aber Giants ist ein Team, was man auf dem Zettel haben sollte. Ich glaube, dass sie Potenzial haben, was man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Das ist so für mich das Team, was im Moment so auf 20 bis 22 gerankt wird, was aber am Ende der Saison vielleicht in diese Top-10-Range kommt in irgendeiner Form. Und deswegen schwieriges Spiel zu picken. Aber jetzt sage ich noch, am Anfang der Saison sage ich Sieg Broncos.
Okay, die Denver Broncos. Ja, die habe ich auch. Also ich halte viel von den Giants, ich halte viel von der Defense, um genauer zu sein. Und ich glaube, die Offense muss erstmal gucken. Barkley muss auch erstmal wieder ankommen. Jones ist immer so ein Fragezeichen. Ja, und wenn wir uns dann die Broncos angucken, da ist QB auch ein Fragezeichen, aber dafür ist der ganze Rest irgendwie. Also wir haben ja auch schon mal gesagt, die Broncos sind zum QB entfernt. Und die Wide Receiver gefallen mir richtig gut, die Defense ist richtig stark, Secondary ist richtig gut, die gehen mit 11 DBs in die Season und davon sind viele wirklich auch sehr, sehr gut. Das wird Jones richtig Trouble machen, also ich denke auch, dass die Denver Broncos hier das für sich entscheiden werden. Egal, also und Teddy Bridgewater als Starter, wie gesagt, der hat in Carolina gar nicht so schlecht gespielt, das ohne Offseason. Diesmal hat er eine, ich glaube, das wird knapp, aber die Denver Broncos gewinnen. Nächstes Spiel, letztes Sonntagsspiel, die Chicago Bears gegen die Los Angeles Rams.
Da habe ich Sieg LA. Ja. Also, ich weiß nicht, wie weit Andy Dalton diese Chicago Offense tragen kann. Ich halte sehr viel von LA und von den Rams. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht mal knapp. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja.
Trotz der guten Defense von Chicago.
Ja, ich glaube, Chicago wird irgendwann in der Season nochmal wach, wenn man gemerkt hat, dass man nicht mit Dalton, dass man mit Dalton nicht so weit kommt. Und deswegen glaube ich auch, dass das die Los Angeles Rams machen und dass wir hier auch nicht von einem knappen Spiel reden werden. Okay, last but not least, das Monday Night Game. Baltimore Ravens gegen die Las Vegas Raiders.
Sieg Ravens. Also für mich, Ravens mit ihrem Running Game müssen die Raiders sozusagen, müssen mir jetzt erstmal zeigen, dass sie das stoppen können, damit ich die in irgendeiner Form einschätzen kann. Da sind immer so viele Veränderungen bei den Raiders, deswegen ist das für mich eine reine Wundertüte. Bei den Ravens weiß man, was man bekommt, deswegen Sieg Ravens.
Ja, habe ich ganz genauso. Also die Las Vegas Raiders sind so ein bisschen Dark Horse. Ich finde sie nicht besonders gut, aber wenn viele Dinge funktionieren, dann können sie überraschen. So richtig dran glauben tue ich aber nicht und das gewinnen die Baltimore Ravens.
Genau, also Dark Horse ist für mich immer so ein Team, was potenziell halt aber krass sein kann. Und bei den Raiders ist für mich, das Potenzial Dark Horse ist für mich, wenn die 9-8 gehen, dann sage ich das.
Ja, genau, also ich meine jetzt nicht Dark Horse im Sinne von Super Bowl Contender, sondern vielleicht sich eine Tier höher zu sneaken, wovon man nicht ausgeht. Ja. Weißt du, was ich meine? Also dass man sagt, die sind jetzt Tier 3 oder so und die schaffen es irgendwie ein Backend von Tier 2 oder so. Ja, das war's. Das waren alle Spiele. Ja. Im Großen und Ganzen waren wir der gleichen Meinung, aber so ein paar Abweichungen gab's. Und das war die heutige Folge, wa?
Richtig. Vielen Dank. Wir sind spontan live gegangen. Also wenn ihr euch das jetzt im Nachgang nochmal angucken könnt, könnt ihr euch das gerne bei YouTube oder Twitch angucken. Supportet uns gerne bei Patreon. Das kann ich hier nochmal sagen. vielen Dank für die ganzen Klick- und Aufruferzahlen bei unserem Podcast. Der ist gut durch die Decke gegangen jetzt von Dienstag auf Mittwoch. Also ich habe mir die Zahlen gerade mal angeguckt. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich wünsche euch uns allen einen guten Start in die Saison. Und das letzte Wort hast du, Tobias.
Ja, also ich freue mich mega auf die Season. Endlich geht's los. Football is back. So spannend das ganze Off-Season drumherum ist. Aber jetzt ist endlich wieder Football. Und jetzt heißt es sonntags wieder lange wach bleiben. Und ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Wir versorgen euch mit Content, wenn ihr das möchtet. Und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Heute mal mit einem guten Start in den Tag. Und macht's gut. Ciao, ciao. Ja.
Tschö.